herzlich willkommen im Netz des Sneakpods. Wir sind bei Folge 585 angekommen. Robert war gerade eben in der Vorbesprechung schon total beeindruckt. Heute besprechen wir für euch, passend dazu, den Film Spider-Man. Mit mir hier als Spidey, das ist Robert Krüger.
Ich muss aber Mathe-Hausaufgaben und Chemieunterricht und außerdem... Ich hab den Überblick verloren. Stefan Giesbert hingegen ist mega cool und mein Verbindungsmann zu Tony Stark.
Happy! Ja, wir sind einen Tag zu spät, also zwei sogar. Wir sind sogar einen Tag zu spät zu dem, den wir sonst immer zu spät sind. Weil wir nämlich gestern angefangen haben, war schon irgendwie so hier Aufnahme, okay, alles klar, wir treffen uns um 10 und dann haben wir uns zusammen telefoniert und dann so, hast du was gesehen? Nee, du? Hast du? Nee, ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir irgendwie eine halbe Stunde telefoniert und haben uns dann auf einen Film geeinigt. Und das war Spider-Man Homecoming. Worum ging's?
Ja, es ist wieder ein Reboot der Spider-Man-Geschichte. Das haben wir ja nun jetzt in den letzten Jahren öfter mal gehabt. Drei, vier Mal. Ich habe den Überblick verloren.
Ja, sowas.
Diesmal mit Tom Holland in der Rolle des Spider-Man. Diesmal fangen wir nicht beim Urschleim an. Also wir sehen nicht, wie er gebissen wird. Und oder gab es ja jetzt schon einen davor mit ihm? Ich bin glaube eigentlich aber nicht.
Der taucht schon einmal auf. In Civil War, also den Captain America Film.
Okay.
Also da taucht er zum ersten Mal auf. Und dann ist Homecoming der zweite sozusagen. Mit Tom Holland als Spider-Man.
Genau, also diesmal haben wir auch keine Geschichte mit
Onkel und Tante.
Onkel und Tante, genau, bei denen er normalerweise aufwächst und dann die er gebissen wird und all das Ganze. Das findet alles nicht statt. So er ist im Grunde schon Spider-Man. Ein ziemlich wurstiger Spider-Man mit so einem Anzug, der echt schlecht sitzt, schlecht genäht, alles irgendwie ziemlich komisch. Er hat halt irgendwie die Fähigkeiten und ist irgendwie Spidey, wie das alles passiert ist, erfahren wir jetzt in dem Fall nicht, sondern der Film steigt da einfach ein und was dann passiert ist, kriegt irgendwie einen Kontakt zu Tony Stark, also Iron Man, und der rüstet ihn mit einem Spider-Man-Anzug aus, von Stark Industries, und der ist dann natürlich sehr viel schicker und der passt auch viel besser und der hat auch Fähigkeiten, die über das hinausgehen, was er mit seinem Sloppy-Anzug so hatte. Und parallel dazu kriegt er aber gesagt, halt dich mal ein bisschen zurück, sei mal der freundliche Spider-Man von nebenan, hilf mal irgendwie den alten Leuten über die Straße und rette die Katzen aus dem Baum. Und die großen Sachen überlässt du den großen Jungs und mach erstmal die Schule fertig. Und wir haben dann halt vom Alter her ist er so Highschool, also irgendwie, weiß nicht, Abi-Jahrgang oder was ist das?
Nee, er ist Sophomore, also das ist irgendwie 11. Klasse oder so. Ja, erstes oder zweites Highschool, ja, ist das.
Okay.
Freshman, Sophomore, Junior, Senior. Also, ja, zweites Jahr Highschool.
Okay.
Ist ja auch erst 15.
Ja, eben, der ist noch relativ jung, ist jetzt sozusagen auch ein bisschen anders als in vielen anderen von diesen Spider-Man-Versionen. Ist er noch sehr, sehr jung. Und dann natürlich sein Schwarm da an der Highschool. Er stellt das so hin, als ob die gar nicht von ihm Notiz nimmt und nicht mal weiß, wer er ist. Das stimmt so faktisch ja eigentlich auch nicht. Aber da kommen wir dann jetzt schon aus der Zusammenfassung raus in die Bewertung. Also um mal noch bei dem Objektiven zu bleiben, er ist eben an der Highschool. Er muss da irgendwie so die üblichen Highschool-Kid-Dinge tun. Und es zieht ihn aber, er hat einen gewissen Drang. Denkt er sich, wie jeder Jugendliche, überschätzt er seine Fähigkeiten und denkt eben,
er hat ja wirklich Fähigkeiten.
Naja, aber er überschätzt die dann eben auch noch und denkt, er könnte sich jetzt mit den ganz großen Jungs anlegen. Und das macht er dann eben auch, weil parallel haben wir eine Geschichte, die uns auch am Anfang mit einem Zeitsprung erzählt wird, der von Michael Keaton gespielte Bösewicht, lustigerweise hat ja Michael Keaton Birdman gespielt, und spielt jetzt hier eine Figur namens Vulture, nehme ich an, spricht man die aus. Es wird, glaube ich, im Film gar nicht gesagt, wie er heißt, aber so heißt er in den Credits. Ja, ein Mann, der ein bisschen böse geworden ist, weil er hatte mal den Auftrag, diese ganze Alien-Scheiße nach diesem riesigen Avengers-Alien-Angriff, liegen ja überall so Alien-Trümmerteile rum. Und die Stadt davon zu säubern, das war mal sein Auftrag, der ist ihm dann aber von der Stark Corporation weggenommen worden. Und daraufhin wird er natürlich böse auf Tony Stark und auf die ganzen Avengers, weil jetzt verdient er kein Geld mehr. Und verlegt sich dann darauf, A, böse zu sein und B, Alien-Technologie zu sammeln und zu Waffen umzubauen. Und das macht er dann auch und das ist dann eben unser Gegenspieler, den Spidey stoppen möchte. Und das ist halt vielleicht am Anfang erstmal eine deutliche Nummer zu groß für Spider-Man. Das meinte ich mit dem Überschätzen und eben auch nicht hören zu wollen, wenn ihm Stark sagt, halt dich mal erstmal raus, du musst erstmal hier lernen, mit deinen Fähigkeiten klarzukommen oder so und langsam rangehen und er will halt gleich Vollgas und so. Und dann hast du so diesen typischen Konflikt, den man sich dann da ausmalen kann und dann geht das los. Ja. Ja, wie fandst du das?
Ach, wir haben ja gestern Abend dann später nochmal ganz kurz zumindest Nachrichten ausgetauscht. Es war schon sehr treffend. Du fragtest irgendwann, kommt dieser Film noch in Gang? Und mein Eindruck zu dem Zeitpunkt und noch relativ lang durch den Film durch, dass es irgendwie schon ein Kinderfilm ist.
Ja,
also
ja,
es das hat war so also dieses A-Team-Gedöns, dass keiner sterben darf. Also.
Ja,
es Punkt passiert eins, ja genau. Nichts dramatisch. Also die Fallhöhe ist nie richtig hoch. Weil klar
ist. Außer im Washington Monument, da ist die Fallhöhe wortwörtlich relativ hoch.
Aber auch da kommt ja nicht mal einer von den Bösen ums Leben. Und für mich wirkt es echt ganz krass, wie ein Kinderfilm. Ein Film für so 8- bis 12-Jährige, die mal jetzt sich langsam den ersten Actionfilm angucken möchten. Und im Marvel-Universum ist es ja nicht immer so fröhlich und, sag ich mal, leicht bekömmlich. Nicht, dass ich jetzt mich groß im Marvel-Universum wirklich auskennen würde, aber den einen oder anderen habe ich schon gesehen und ich weiß, dass es da auch schon ein bisschen schlechter zugehen kann für den einen oder anderen Charakter.
Ja, definitiv. Und die Tatsache, dass jetzt, was du jetzt meintest, dass also zum Beispiel die Brutalität oder generell die Fallhöhe, was du eben geschildert hast, dass er das so niedrig ansetzt, war gar nicht so sehr das, was mich gestört hat. Am Anfang fand ich, dass der Film so erzählerisch all over the place war. Der wusste überhaupt nicht, also der hat 40 Minuten oder so gebraucht, um ein richtiges Problem zu etablieren. Der geht unheimlich lang. Als ich dann dachte, so okay, jetzt können wir langsam mal Richtung Showdown abbiegen, ging er dann plötzlich irgendwie immer noch 58 Minuten oder so.
Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Zwischendrin guckst du auf die Uhr und denkst dir so jetzt kann es mal losgehen, oder? Hier. Und dann denkst du, oh Gott, ich habe schon eine halbe Stunde oder Stunde geguckt. Wirklich,
bis mal irgendwas passiert, genau. Und am Anfang diese Szenen, wie er da in der Schule rumtollt und durch die Straßen hüpft und dann da in der Hintergasse sich umzieht und dann geht er irgendwie einen Döner kaufen, nur um uns zu erzählen, dass er den Dönermann kennt. Und
dann geht er auf diese Party von der Liz, also von seiner Angebeteten, weil er vermeintlich irgendwie Spider-Man kennt. Und da kann er dann auch nur 2 Minuten bleiben und dann muss er wieder weg und irgendwas retten. Und,
ja, und gleichzeitig macht der Film dann aber so tolle Anspielungen wie eben Birdman. Die Birdman-Nummer fand ich irgendwie, also ich fand das einfach sehr, sehr lustig. Und dann diese Zitatszene, wo er da durch die Vorgärten rennt, ist halt so ein Filmzitat aus Ferris macht blau, heißt er auf Deutsch, gell? Ferris Bueller, Stay Off auf Englisch. Rennt er da durch die Vorgärten und dann läuft er irgendwie an so einem Haus vorbei, wo ein Fernseher entweder im Fenster oder auf der Terrasse steht. Und auf der Terrasse läuft gerade auf dem Fernseher Ferris Bueller's Day Off Und er rennt vorbei und meint, irgendwie cooler Film oder so und rennt weiter. So,
das habe ich gar nicht gerafft, aber ich kenne
das. Das sind so.
Das macht Blau, kenne ich den Film? Haben wir den irgendwo mal schon besprochen?
Nein, der ist ja deutlich älter als unsere Sendung.
Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass ich den mal.
Ach so, ja, nee, ich glaube, ich habe ja nicht, aber.
Irgendwie pflichtschuldig gucken, schauen musste. Oh, von 1986.
Ja. Also. Wie auch immer, das sind so nette Kleinigkeiten, wo ich dachte, so, ja, von denen bitte noch mehr. Also es muss jetzt nicht natürlich nur Filmzitate sein, aber auch die Idee, als Grundsetting zu sagen, was ist eigentlich mit diesem ganzen, mit dem Aftermath von so einem Avengers Riesen, wir legen Stadt in Schutt und Asche und kloppen die Aliens in der ganzen Stadt, kurz und klein. Danach sieht es ja erstmal aus wie Sau und überall liegt Alien-Tag rum. Das so als Aufhänger dafür zu benutzen und daraus eine neue Geschichte zu machen. Donald Glover für eine Nebenrolle zu haben, der vollkommen unterverwendet ist, aber egal. So viele coole Ansätze, so viele gute Schauspieler und dann aber so, ja, Robert Downey Jr. in jeder Szene, in der er drin ist, hat man das Gefühl, der große Star erscheint mal für einen halben Tag am Set, meckert das mal von oben herunter, der wirkte so gelangweilt.
Wirkte so krass, gell? Also vielleicht wollten sie den Tony Stark Charakter so anlegen, aber eigentlich ist der doch schon, also ist das schon sein Thema, die Avengers. Und nicht irgendwie, ja, muss ich halt auch mitmachen.
Ja, also ich weiß es auch nicht. So.
Also.
Ja, und dann dieses, ja, er kriegt die Kräfte nicht unter Kontrolle, er hat 675 verschiedene Varianten, Spinnennetze zu verschießen und die müsste er dann wirklich auch gefühlt alle durchprobieren und das soll dann irgendwie lustig sein und
das fand ich noch auch eine ganz nette Idee. Also, tut mir leid, an der Stelle musste ich so mal ein bisschen schmunzeln und muss jetzt beim Nachdenken, wie er da rumläuft und weiß ich nicht, Dauerfeuer und dies und jenes und nein, dahin benutzt du da und die Unterhaltung mit seiner Roboter, mit seinem Anzug und so, ach ja, ja, trotzdem war es irgendwie,
ja.
Ich beschwere mich ja sonst immer, dass die Filme, oder beschwere mich ja nicht, aber mir ging es ja jetzt die letzten paar Male schon so, dass mir der eine oder andere Film ein bisschen zu heftig war, aber das hier ist jetzt irgendwie in die andere Richtung. Zu schwach und zu dünn, zu. Ja, boah. Also man hätte deutlich was rausnehmen können noch. Also wirklich.
Ja, und auch die Geschichte mit seinem Schwarm. Jetzt gar nicht mal so sehr der Reveal am Schluss, den will ich jetzt auch alles nicht vorwegnehmen. Wie da noch gewisse Beziehungen bestehen. Das kam überraschend, das fand ich gut, aber was dann, also ja, mit der ganzen Prom Night oder was es dann am Ende da ist, also diese komische Abschlussball, Homecoming-Ball, das blieb alles so inhaltsleer, so auch für, wenn man das jetzt, Entschuldigung, wenn man das jetzt sozusagen teilweise vielleicht auch als einen Coming-of-Age-Film, Teenie-Film sieht und nur mal diesen Teil betrachtet, jetzt mal unabhängig davon, dass er Spider-Man ist, das ist da halt auch so ein Teilaspekt und eben ein anderer Teilaspekt, dann fand ich auch diesen Teenie-Film-Teil vollkommen unzufriedenstellend am Ende so, das geht alles nicht so irgendwie aus, also da die hätten sich wenigstens mal küssen können, was soll das denn?
Ja.
Also das funktionierte auf vielen Ebenen irgendwie nicht richtig.
Ja. Irgendwie ist das, also das ist schon. Zwischendrin dachte ich auch so, ach ja, hier guck mal, Teenie-Film und so, das ist, oder Coming of Age, das ist ja schon das, was ich mag, aber die Teile, die waren ja dann immer wieder zu kurz, weil dann wieder dieses jetzt für den Coming of Age-Film blöde Superhelden-Gedöns dazwischen kam. Was auch für sich genommen nicht blöd war, aber irgendwie war schlecht abgemischt, oder?
Ja, also das ganze Rezept war irgendwie, das meinte ich mit all over the place. Der Film wusste in keinem seiner Genre, in die er sich irgendwie reingehackt hat, so richtig was mit sich anzufangen und wie er das erzählen will und wie das aufgebaut werden soll und wo da irgendwie sozusagen der dramatische Bogen herkommen muss und wo der hingehen muss. Das funktionierte für keinen dieser Aspekte, die den Film ausmachen. Und natürlich hatte der so seine Momente, dieser Ned, der Typ im Stuhl, sein Kumpel, der leider versehentlich rauskriegt, wer er ist.
Super.
Die Szene, wie er es rauskriegt, super. Die ist wirklich lustig. Und der hat auch hin und wieder, manchmal nervt er ein bisschen, aber der hat so den ein oder anderen Moment, wo der wirklich gute Gags macht. Da hätte man so viel noch draus machen können, aber
ja, man hätte halt einen Teil weglassen müssen. Also zum Beispiel den Teil mit Tony Stark. Also, wenn der nur so als der Mann im Hintergrund auftaucht und gar nicht erscheint, hätte ich es nicht schlimm gefunden.
Ja. Und ich meine, da sind
mit
noch
dem
ein paar...
Mit diesem Ansprechpartner, der ihn da dauernd wegblockt. So, ja, dann muss er halt alleine. Okay, gut.
Das ist lustige Rolle für Jon Favreau, den Regisseur von Iron Man. Und ich hatte ihn letzte Woche erwähnt, als wir über Chefshow sprachen.
Genau, da werden wir noch drüber sprechen, aber wir sind noch nicht so weit.
Nee, aber das war lustig, ihn jetzt hier schon wieder zu sehen. Ich meine, klar, wir haben uns jetzt ins Marvel-Universe begeben, dann ist es logisch, dass man irgendwie die Pappenheimer trifft, aber dass er tatsächlich dann so eine große Rolle hat und so prominent vorkommt, ist ja sonst tendenziell eher hinter der Kamera. Ja. Also, erzähl. Insgesamt, ich hatte lustigerweise heute beim Mittagessen mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der so im MCU richtig tief drinsteckt und großer Fan ist.
Im was?
Im Marvel Cinematic Universe, im MCU.
MCU, yo. Entschuldigung, ja.
Und hatte ihm gesagt, dass ich das ein großes Snooze-Fest fand, diesen Film. Und der war regelrecht schockiert davon, dass das, also der konnte das gar nicht verstehen und meinte, der Film sei irgendwie als Fanservice gedacht und bla und dies und das und jenes und so weiter. Und hat da irgendwie, ich will das jetzt auch gar nicht alles wiedergeben, weil ich ihm da wahrscheinlich Unrecht tun würde mit dem, was er eigentlich sagen wollte. Aber Fazit, er fand den gut. Und das konnte ich nicht, also wir sind da auf keine gemeinsame Position gekommen. Wir hatten gut. Aber auch nicht viel Zeit, das detailliert zu diskutieren.
Ja, aber wir sind ja auch dann doch zu wenig in dem Universe. Oder bist du da tiefer drin, dass du alle Referenzen und so, ja auch nicht, oder?
Nee, sicher nicht, aber ich mal die grobe Timeline und so, das ist mir schon soweit klar. Und ich hab Endgame jetzt noch nicht gesehen, aber
ja.
Das meiste andere, was jetzt die letzten Jahre so kam, habe ich dann doch geguckt. Also da fehlt mir sicherlich vielleicht mal irgendwie ein Thor-Film oder so und vielleicht fehlt mir, Black Panther fehlt mir noch, aber
okay, aber als
ist
Fan
es nicht so,
oder?
Dass mir, also das ist halt die großen...
Die Frage, wenn er sagt, das ist ein Fanservice und du jetzt sagst, oh, ich gucke die alle, aber jetzt nicht, weil ich Fan bin, sondern einfach der Vollständigkeit halber, dann
ja, das mag ja für ihn und generell für andere Leute durchaus ein Bewertungskriterium sein. Für mich ist ein Film, in der sich auch über 2 Stunden Zeit nimmt, dann trotzdem noch ein Film. Und der muss auch für sich stehen können und muss eine Geschichte erzählen. Und dass der vielleicht eingebettet in ein größeres Ding Leuten noch zusätzlich was gibt, das mag ja so sein. Und wie gesagt, völlig unbeleckt bin ich ja jetzt auch nicht, was die größeren Kontexte angeht. Die verstehe ich, die allermeisten Anspielungen schon, vielleicht nicht alle. Aber nur das pure ins Bild laufen von Captain America löst bei mir keinen Orgasmus aus. Das auch, wenn ich dann sehe, dass das irgendwie, also diese Szene, wie er da auf den Parkplatz geht und dann, oh, da hinten ist Black Widow und da ist irgendwie der Cap und da ist sowieso. Und man sieht ganz genau, ja, die Kamera kann jetzt nicht näher rangehen, weil die Schauspieler haben wir alle nicht. Da sind nur so im Hintergrund irgendwie, ist halt so die Rückseite von Scarlett Johanssons Silhouette quasi einmal hin, wahrscheinlich computer-CG'd. Und dann haben wir das Gefühl, dass sie vorgekommen ist, aber sie ist nicht wirklich da gewesen. Und das, okay, zur Kenntnis genommen, aber flasht mich jetzt nicht, ja. Und auch wenn dann Gwyneth Paltrow irgendwie noch für einen kurzen Gag am Ende ins Bild läuft, so, ja, okay, hat sie dann. So gut war der Witz jetzt auch wieder nicht.
Ja, möchtest du abschließend Punkte geben, oder?
Ja, muss ich, ja.
Nee, muss doch, ja.
5 für mehr reicht's bei mir nicht.
Ja, ich bin auch eher bei 4,5, 5, sowas.
Ja.
Dürftigen Pünktchen. Und ja, wieder von meinem Superhelden-Interesse geheilt. Geht ja ganz oft, also ich habe ja irgendwie schon Lust, Superheldenfilme zu gucken, aber mir geht es dann halt ganz oft so, dass ich mir denke, ach ja, nee. Weiß nicht, da gucke ich einen alten Batman, der weiß ich, was kommt, das finde ich auch gut und das genieße ich. Ich weiß, anderes Universum und so, aber ja. Was ich hingegen sehr lustig fand heute, habe ich dann durch Zufall irgendwie auf YouTube ein paar Tom Holland Video-Ausschnitt, Zusammenschnitte von Interviews und so gesehen. Und er ist ja wohl der, der sich dauernd verplappert und Sachen spoilert und so weiter. Und dann sitzt er halt irgendwie mit Benedict Cumberbatch da und der fährt ihm halt dauernd über den Mund, dass er irgendwelche Sachen nicht sagen darf und antwortet für ihn und so. Und das war wirklich lustig. Und auch sonst antwortet er, also Tom Holland jetzt oft geistreich, sehr spritzig. Das hat mir sehr gut gefallen, doch. Also das Nachrecherchieren hinter ihm her dann sozusagen oder einfach mal ein bisschen gucken, was der sonst so von sich gibt.
Achso, was mich übrigens das auch ganz gut. Was mich auch geärgert hat so ein bisschen, ist die Frage, bisher, also mein bisheriges zur Kenntnis nehmen von Spider-Man war so, der wird halt von der Spinne gebissen und dann macht er sich diesen Anzug und der ist dann so im Laufe der Jahre irgendwie auch immer elaborierter geworden über die verschiedenen Reboots und Iterationen, die Spider-Man so genommen hat. Aber was dieser Anzug halt noch nie war, war ein Ding, was Tony Stark sich für ihn ausgedacht hat. Und so du bist Superheld von Tony Starks Gnaden und im Grunde bist du nur ein zweiter Iron Man.
Genau, hast du auch einen kannst halt, Anzug und so.
Du hast einen schicken Anzug mit Computer drin und der kann irgendwie alles orten und tracken und machen und überwachen und gucken und deine Waffen umschalten und deine ganzen verschiedenen Fähigkeiten beziehen sich zu 99% aus dem Anzug, den dir Iron Man oder Tony Stark gebaut hat. Und wenn ihr dir deinen Anzug nicht gibt, dann kannst du zwar vielleicht noch irgendwie klettern und vielleicht Spinnendingse schießen, wobei da hat er auch
selbst die kann er nicht Gerät.
Ja, genau, da braucht er auch so ein Gerät. Wo sind meine Spider-Shooter oder so? Irgend sowas hat er gesagt.
Ja, genau.
Als er die mal irgendwie weggekloppt bekommen hat. Also selbst das scheint keine originäre Fähigkeit von ihm zu sein, sondern seine Fähigkeit ist ja was denn eigentlich? Kraft haben, um sich irgendwie schwingen zu können und mit den Fingern an der Wand kleben oder so. Und springen und enorm springen können. Aber das scheint es zu sein. Und alles andere ist so, ja, von Tony Starks Gnaden habe ich jetzt diesen Anzug und kann jetzt hier Dinge. Weil der halt so einen geilen Anzug baut. Und das fand ich so, das entwertet Spider-Man auf eine Art, die ich nicht cool fand. Weil bisher war Spider-Man so, das konnte der aus sich raus. Also es hat er für sich entweder...
Genau,
das
hat diesen Trainingsanzug an, damit man nicht erkennt, wer er ist.
Genau.
Aber,
und das andere ist alles, was er kann. Genau. Ja. Und das hat mich, also irgendwie, ich konnte das gar nicht so während des Guckens, das ist mir erst so hinterher durch den Kopf gegangen, auch heute, als ich nochmal über den Film nachgedacht habe, dachte ich so, das irgendwie hat mir das auch sauer aufgestoßen. Ich konnte es gestern Abend nicht formulieren, aber heute kam das dann so irgendwann. Also, uncool. Ja. Zeit, was zu trinken, oder?
Ja. Zeit für die Droge der Wahl. Mein Eis ist schon fast weggeschmolzen, es ist so heiß.
Ja, zu dem Thema heiß können wir ja nachher nochmal kommen. Ich suche gerade mein Telefon, um dir sagen zu können, was ich hier eigentlich trinke. Dazu muss ich nämlich mal die Taschenlampenfunktion benutzen. Ich sitze nämlich im Dunkeln.
Oh, der Herr.
Ja, es ist ja sonst ich habe das Fenster sperrangelweit offen, damit es hier ein bisschen kühler wird. Und ich will nicht, dass die ganzen Tiere kommen.
Ich habe eben... weil ich auf meiner Spur dann doch zu viel Ausschlag gesehen habe, den Ventilator noch ausgemacht. Hat man wahrscheinlich gehört, irgendwann bin ich mal polternd durchs Studio gelaufen, was mein Wohnzimmer ist.
Ich bin nicht sicher, ob man bei mir zwischendurch mal zwei Flugzeuge gehört hat, die hier drüber gezimmert sind.
Doch, noch nichts.
Das könnte sein.
Noch fünf
also,
Minuten,
ich habe jetzt mein Getränk hier gefunden. Staatsweinkellerei Eberbach, Entschuldigung.
Oh, Klaus Eberbach.
Ein Riesling trocken aus dem Rheingau aus dem Jahre 2016. Das ist ein Supermarktwein, einer von den leicht hochpreisigeren, also kostet irgendwie, weiß ich, 8 Euro oder so.
Okay.
Ich hoffe, der taugt was.
Etwas Ähnliches trinke ich auch. Ich habe am Wochenende, oder für mich verschwinden ja so Tage mittlerweile. Elternzeit sei Dank. Es gibt nur die Tage, wo sie zu Hause ist oder wo ich, also wo sie auf die Arbeit fährt und wo ich einkaufen gehen kann und wo ich nicht einkaufen gehen kann. So.
Ich hatte das jetzt auch. Ich hatte 2 Wochen Urlaub und bin daheim geblieben.
Es verschwindet, schwimmt so alles, gell?
Genau, und als es jetzt gerade so richtig verschwommen war, musste ich jetzt wieder arbeiten.
Ach, so ein Ärger. Jedenfalls, also habe ich irgendwann in, den vergangenen Tagen.
Neulich.
Habe ich mal wieder eine Bolognese gekocht. Da habe ich irgendwie irgendwann mal von einem Twitterer ein Rezept gelesen, was, wenn man es sehr genau nimmt, natürlich keine Bolognese à la Bologna ist, was ja eh ein Ragout ist und ach egal. Jedenfalls ein Hackfleisch, Tomaten und noch ein bisschen Gemüse rein Rezept. Und da gehört auch immer ein großzügiger Schluck Weißwein rein. Das macht es nämlich viel frischer, als wenn man Rotwein nimmt. Ich hatte irgendwann mal, hatte ich keinen Weißen da, habe Roten genommen, sonst genau das gleiche Rezept. Und es war halt viel schwerer, viel ja, so, weißt du, wie so sonst diese lang gekochten, war das bei mir?
Entschuldigung, ich ruiniere Dinge, ich habe nur meinen Stuhl verrückt und habe dabei irgendwas umgefahren.
Ich dachte, hier ist ja irgendwas runtergefallen. Jedenfalls, genau, gehört da ein Weißwein rein, da habe ich einen super, auch einen Supermarktwein gekauft, aber jetzt nicht den 8 Euro, sondern eher den 2,99 vom Kaiserstuhl, einen Rivaner Baden, Qualitätswein trocken. Und den trinke ich jetzt in der Weißweinschorle mit Eiswürfeln. Also, das volle Killerprogramm.
Oh Gott, oh Gott.
Aber dafür ist er ganz gut. Ich habe ihn beim Kochen natürlich auch direkt aus der Flasche probiert, wie sich's gehört. Ja, ist halt ein Weißwein, trocken. Und
Schritt 1 eines jeden Rezeptes, man nehme eine halbe Flasche Wein und gebe sie in den Koch.
Genau.
Ja, sehr schön.
Aber wenn ich so viel trinke beim Kochen, da wird es dann immer sehr ungenau, muss ich sagen. Auch schon getestet für sie.
Ja, okay.
Dann werden die Nudeln mal Dente und mal nur all oder gar nichts.
Ah, ich hätte das einschalten müssen, verdammt.
Wer hat das neulich gesagt? Ich möchte auch noch welche von den knusprigen Nudeln. Irgendein Kind. Und wollte halt rohe Nudeln einfach haben, bevor sie in den Kochtopf landen. Kann ich noch eine von den knusprigen Nudeln haben? Okay. Ich kann sie auch pürieren, dann schmecken sie wieder so.
Ja. Ich muss mich da immer an ein Zitat aus einer alten Alf-Folge erinnern, bei der er den Gasherd einschaltet, um eine Ente zuzubereiten und dann aber das Feuer nicht anmacht. Und dann kommt er irgendwann 2 Stunden später, um zu gucken, ob die Ente durch ist und sieht, dass das Gas nicht an ist und dann sagt er den denkwürdigen Satz, es ist selten zu früh und nie zu spät und entzündet ein Streichholz und dann tut es einen großen Schlag und die nächste Szene ist dann, wie Trevor Manik, der Nachbar, da ist und die Polizei reinkommt und irgendwie, und Willy kommt wieder nach Hause und das Erste, was Trevor sagt, ist, ich habe die Ente gegessen, die da an der Wand klebt. Diese Szene, ich habe die irgendwann mal gesehen, da war ich wahrscheinlich 12 oder so. Die ist mir noch so präsent, als hätte ich die vor 10 Minuten angeguckt.
Es gibt manchmal so, wirklich nur so Ausschnitte, gell?
Ja.
Die weiß man genau.
Und deshalb immer, wenn irgendjemand beim Kochen von irgendwas nicht eingeschaltet oder muss noch anmachen oder so, dann immer sehe ich Alf, wie er aus dem Backofen gefilmt, reinguckt und dann sagt, oh, das Gas ist nicht an. Ich habe vergessen, französischen Akzent macht er in dem Augenblick nach, ich habe vergessen, es zu entzünden. Ja, es ist selten zu früh und nie zu spät und dann zack, bumm. Wenn die Szene mal jemand auf YouTube findet, ich hätte bitte gerne einen Link.
Ja.
Würde nochmal gerne meine Erinnerung gegen das Original überprüfen und gucken, wie mein Gehirn sich das zurecht massiert hat im Laufe der Jahre.
Vielleicht ist es gar nicht so lustig, wie es war.
Ja, wahrscheinlich überhaupt nicht, aber in meinem Kopf schon.
Ja.
Ja. Nun denn, was haben wir denn noch so?
Wo wir gerade beim Trinken sind. Ja. Letzte Woche habe ich ja berichtet von dem Fleisch, was wir bestellt haben bei dem Bauern bei uns. 3 Dörfer weiter oder 5.
Und das kann man aber nicht trinken. Oder kommt jetzt was richtig Ekliges?
Nö.
Okay.
Nee.
Und dann habe ich das ausgepresst und das Blut getrunken.
Nein, das ist
erzähl weiter.
Droge der Wahl führt ja bei uns oft zu guten Getränken. Heute bei mir eher so geht so. Ach, aber es ist halt Sommer. Es passt eigentlich schon ganz gut. Es kühlt einen runter. Notfalls kann man sich auch mal ins T-Shirt schütten.
Auf jeden Fall sind wir gemeinsam bei Weißwein gelandet. Das sagt ja auch schon mal was über die Außentemperaturen aus.
Ja. Boah, jetzt so ein irgendwie in Manhattan oder so, sowas krass Schweres, das wäre auch nichts.
Ja. Es ist Negroni Week. Eigentlich müssten wir Negroni trinken.
Ja, habe ich auch schon vorhin gedacht. Na, vielleicht machen wir das nachher noch. Gucken, wie lang die Sendung noch wird. Hast du nicht letzte Woche irgendwie dann noch kräftig weitergetrunken und 2, 3 Drinks?
Ich hatte 2, glaube ich, und mir ging es am nächsten Tag auch gar nicht so gut. Aber da hatte ich noch Urlaub, das war okay.
Dann ging es. Ja, jedenfalls, genau. Ich habe da in der Sendung ausführlich drüber gesprochen. Und kurz bevor ich die Sendung geschnitten habe, waren wir irgendwie im Auto unterwegs und dann riefen die halt an. Und an dem Abend, wo die Sendung erschienen ist, war ich dann auch direkt dort und habe das Fleisch abgeholt, weil es ist dann bei denen so, ja, können Sie heute vorbeikommen und es abholen. Wir haben zwischen 6 und 7 auf heute Abend.
Okay.
Oder hast du das Fenster? Dann habe ich meine große Eiskiste, also leer, eingepackt, bin da hingefahren und dann hat die mir das alles feinsäuberlich erklärt, was ich da bekommen habe und was es ist und so weiter. Und am Ende hat es für 10 Kilo 115 Euro gekostet, das heißt 11,50 Euro pro Kilo.
Das ist völlig okay.
Das ist echt
nicht verkehrt. Das ist sogar mega, mega gut, ja.
Ich habe jetzt mal geguckt beim Rewe oder so, was du dafür für Fleisch zahlst. Ja, natürlich bist du irgendwie 3, 4 Euro drunter, aber ist halt nicht, dass du halb so viel zahlst.
Ja. Ja, nee, das ist völlig in Ordnung. Also ich meine,
genau.
Ist natürlich, da sind ja ein Haufen Zwischenhändler und so raus, ja. Genau. Da verdient der Rewe nichts mit und
ja. Aber trotzdem habe ich halt Biofleisch, was lokal angebaut wurde.
Ja, genau. Und dafür ist es preislich total in Ordnung. Also ich meine,
ja.
Wenn ich da zum Biometzger hier in Frankfurt geht, zahle ich das für sich das Dreifache oder so.
Genau. Dafür kannst du dir halt aussuchen, dass du, weiß ich nicht, was hast du letzte Woche? Filet und Bratwürstchen. Und
Entrecot hatte ich genau, ja.
Ich krieg halt das, was die entscheiden, was es immer gibt. Und diesmal, ich glaube, es ist immer so, war es halt Gulasch. Ich denke, 800 Gramm oder vielleicht ein Kilo oder so. Irgendwo da in der Gegend. Also schon vorgeschnitten, schön. Dann waren es 3 Rumpsteaks, die jetzt nicht so monsterdick waren, aber gute Dicke hatten. 2 Hüftsteaks, 2 Filetsteaks, 3 Braten. Das eine Stück Braten, das sah aus wie so eine Zunge, also wurde nach vorne immer schmaler und war halt so ganz fein marmoriert, aber relativ fettarm. Sieht total geil aus, das Fleisch. Und die anderen beiden Stücke sahen auch ganz toll aus. Und dann haben wir noch 3 Stücke Suppenfleisch und noch eine ganze Tüte, die halt nicht aufs Gewicht zählt, mit Knochen. Wow, also Knochenmarkknochen, wo man dann halt so eine Rinderbrühe draus auskochen kann, wenn man die mal 5 Stunden in den Topf schmeißt. Wo ich jetzt die Woche nicht so viel Lust habe, hatte irgendwie in unserer Küche 5 Stunden lang
ja.
Den Topf laufen zu lassen und auch draußen auf dem Grill irgendwie habe ich mir gedacht, boah, wenn du das jetzt da einkochst, dann hast du halt alle Fliegen von der gesamten Nachbarschaft am Grill sitzen. Das muss nicht sein. Deswegen haben wir das alles eingefroren. Wir haben die 2 Filetsteaks, die haben wir an dem Abend noch gegessen oder am nächsten Abend haben sie quasi einmal kurz von der Flamme küssen lassen, beziehungsweise ich habe sie in der so eine gusseiserne Pfanne gemacht. Ja, weiß nicht, 1,5 Minuten pro Seite, dass es innen noch schön rosé war. War total geil. Also war so gut. Richtig lecker.
Was hatte ich da vom Grill weg zur Pfanne gebracht? Also warum?
Mehr Kruste.
Ah, okay. Also, die hast du dann aber so richtig heiß gemacht, die Pfanne so volle Pulle.
Ja, genau.
Bis die glüht quasi.
Ich habe diesen Seitenbrenner am Grill und habe den einfach auf Vollgas und die Pfanne irgendwie 10 Minuten draufstehen habe oder so. Okay. Also da wolltest du auch den Griff nicht mehr anfassen.
Ja, ich kenne, ist das auch so eine Gusseisenpfanne vom Ikea oder sowas?
Nee, die ist Standard. Ist sogar hier lokal, also von so einem, weiß ich nicht, die habe ich in so einem Kochgeschäft gekauft in Wiesbaden.
Ach so, okay. Ja, gut.
Habe ich mich noch
ich sehe so
beraten
in,
lassen
in, zu. In so Grillvideos immer wieder dieselbe gusseiserne Ikea-Pfanne, die ich auch habe, irgendwo noch im Keller. Muss ich mal suchen. Ja. Die sieht man irgendwie immer wieder. Da dachte ich, die ist so das Standardding.
Nö, ist eine andere, aber ist ja egal. Also das Schöne ist an der, die ist relativ klein, das heißt, da kannst du dir auch theoretisch so ein Pfanngericht drin machen und dann einfach auf den Tisch stellen und essen. Also am besten mit Untersetzer, sonst ist da also Löcher im Tisch.
Ja.
Ja. Nee, aber also war richtig gut, weiß nur so ein bisschen Salz, bisschen Pfeffer drauf, nichts sonst dazu. Total geil.
Ja, sehr cool.
Und ja, ach, Rouladen waren auch noch dabei, 4 Rouladen.
Oh, ich liebe Rouladen.
Aber im Sommer ist halt Rouladen echt, also da habe ich mir gedacht so, Leute, an der Stelle können wir sicherlich auch was anderes rausschneiden. Also man muss ja nicht, ist, also das Tier ist ja nicht so gewachsen, dass es an der Stelle Rouladen hat für 20 Leute oder so. Da hätte man auch irgendwie sommerliche Sachen draus schneiden können. Also vielleicht muss ich da irgendwie mal gucken, dass ich mit dem Metzger oder Schlachter oder wer da auch irgendwie verantwortlich ist, nochmal spreche, um irgendwie nochmal so Informationen zu kriegen, was ich denn noch vielleicht beeinflussen könnte, um eventuell andere Cuts zu bekommen oder sowas.
Ja.
Also, keine Ahnung, irgendwie so ein hier, ach, wie heißt das? Steak auf der einen Seite des Filets und auf der anderen das Ribeye.
Ich bin T-Bone. Mit Cuts noch nicht so gut bewandert.
Ich glaube, ein T-Bone, wo in der Mitte der Knochen ist und dann.
Achso, ja, das ist ein T-Bone-Steak,
ja. Ja, sowas. So, hier, kannst du mir sowas rausschneiden? Oder kannst du mir, weiß ich nicht, hier an der Stelle das und das. Oder der Christoph will doch immer das Bürgermeister, nicht Bürgermeisterstück.
Den Nierenzapfen.
Nierenzapfen haben, genau. Ob man sowas auch bekommen kann.
Bestellen kann, ja. Ja, muss man halt mal mit denen reden, klar. Mhm.
Aber jetzt waren wir erstmal froh, dass wir es gekriegt haben. Haben es dann alles einzeln beschriftet und eingefroren. Und ja, werden jetzt nach und nach die Sachen auftauen und dann eben entsprechend mal gucken.
Ja, ich hatte ja neulich irgendwie mal oder am Anfang mal berichtet, dass unser Backofen hier noch nicht funktioniert.
Mhm.
Und dann hat man ja das Problem in Deutschland, dass man einen Elektriker, also einen Handwerker braucht. Und Handwerker sind ja die Anwesenheit. Ich hatte neulich mal einen schönen Ausschnitt von, ich glaube, es war Extra 3 oder so. Da hatten sie so einen Sketch gemacht mit quasi Handwerkern, die ihre Zeit sich in Gold aufwiegen lassen können und Häuslebauern in dem Fall, die ganz dringend Handwerker brauchen und nicht kriegen und dann quasi dem Handwerker mit jeglichen Bestechungsmaßnahmen entgegenkommen, damit er doch endlich mal wieder zu ihnen auf die Baustelle kommt und was macht. Und so ein bisschen musste ich an diesen Sketch denken und dann habe ich mich bei einem Elektriker auf die Liste setzen lassen, damit er hier meinen Backofen anschließt. Das hätte ich natürlich wahrscheinlich auch selber machen können, aber wie es dann immer so ist, die Hausratversicherung, wenn hier irgendwas abfackelt, die wollen dann irgendwie, dass man beweisen kann, dass das ein Fachmann gemacht hat. Und
ja, sicher, gerade an solchen Sachen. Also.
Ja, genau, weil ich meine, da gehen irgendwie 2500 Watt oder sowas durch, wenn ich den voll aufdrehe. Das ist dann schon sowas, wo du nicht mehr einfach nur einen Stecker in die Steckdose stecken möchtest, weil dann, ich weiß nicht, das sind die Übergangswiderstände dann vielleicht doch ein bisschen garstig und dann wird das heiß und keine Ahnung. Jedenfalls kam der dann überraschend, plötzlich ohne Termin, stand er einfach vor der Tür. Zum Glück hatte ich Urlaub und war zu Hause. Plötzlich morgens so, ich hatte noch eine Schlafanzugshose an, plötzlich klingelt's.
Sei froh, dass du eine Hose anhattest.
Ja, nee, der war zum Glück, hat er unten geklingelt und wir wohnen ja ganz oben. Insofern, der braucht noch einen Augenblick, bis die Treppe oben ist.
Noch, und wenn der Aufzug fertig ist,
ja,
steht er fast vor der Tür.
Ja, wahrscheinlich. Und dann klingelte der, ja, hier Elektriker sowieso und er wollte, komm wegen dem Backofen. Ich so, ja, okay, kommen Sie hoch und dann, Panik, ich brauche eine Hose, ich brauche ein T-Shirt. Durch die Wohnung gesprungen und dann, deshalb kam ich jetzt eben drauf, weil dann war natürlich der Backofen fertig und dann hast du ja so den Drang, den jetzt dann auch mal einzusetzen. So, jetzt hatten wir
ja
2-3 Monate lang keinen Backofen.
Stimmt,
deswegen
gab es ja bei uns neulich Kuchen für euch. Die Armen haben keinen Backofen, wir müssen Kuchen machen.
Ja, das war total nett von euch, als ihr den Kuchen mitgebracht habt. Und ja, jetzt tatsächlich irgendwie so 1,5-2 Wochen später haben wir dann plötzlich wieder ein Backofen, ganz überraschend, weil der Elektriker sehr viel früher kam, als er sich eigentlich angekündigt hatte. Das offiziell hieß es, dass es bis zu 6 Wochen dauern könnte, bis wir da dran kommen. Das war dann jetzt am Ende doch nicht so. Ich habe auch noch keine Rechnung, also es wird sich noch zeigen, was das jetzt am Ende gekostet hat. Und dann hast du auch so diesen Fall, so ja, meine Freundin irgendwie im Garten Johannisbeeren geerntet und irgendwie den, so, weiß nicht, Erdbeeren noch geerntet und wir wollten gerne mal wieder Pizza machen und, so. Und auf der anderen Seite hat es aber 33, 34, 35 Grad draußen und denkst dir, oh, Backofen jetzt anmachen, ich weiß nicht so genau, ja, Dachgeschosswohnung, muss vielleicht doch nicht, aber wir konnten da nicht widerstehen, also eine Pizza haben wir dann doch gemacht.
Und mit hier selbstgemachten Teig und so und?
Ja, so mit selbstgemachtem Teig und so und das war so ein Quick-and-Dirty-Teig im Endeffekt, also so einer, der schnell gehen soll.
Mhm.
Das war dann so getrickst, weißt du, mit viel zu viel Hefe und mit ein bisschen Zuckerwasser und so. Dann
ja, eben ein, der richtig angeschoben wird.
Ja, der geht wie bekloppt.
Mhm.
Und im Endeffekt war das ein, die Pizza war lecker, aber eigentlich war das schon fast so American Style, so die geht dann im Ofen noch so krass hoch, dass du fast das Gefühl hast, du isst ein überbackenes Brötchen und nicht ein Pizzateig. Also,
ja,
das kann man noch optimieren, vor allem, wenn man sich mehr Zeit für den Teig lässt. Aber wie das so war, man kommt heim und es gibt noch so einen kleinen Timeframe, bevor das Kind Abendessen kriegen und ins Bett gehen muss. Und dann war da nicht mehr Zeit, um den jetzt irgendwie noch 4 Stunden im Kühlschrank gehen zu lassen. Ja, und dann macht man sowas und ich glaube, da haben wir es voll übertrieben mit dem Ding.
Okay.
Explosionsteig. Ja, man lernt nie aus. Jetzt haben wir wieder einen Backofen, jetzt können wir wieder weiter basteln.
Sehr gut.
Vor allem, wenn jetzt die ganzen Erntezeit im Garten anfängt, wenn man da nicht in der Lage ist, Kuchen zu machen von den ganzen Früchten, die man nach Hause trägt, dann,
ja, klar.
Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wohin damit.
Ja, das ist krass. Wenn ihr mal was loswerden wollt, ich würde notfalls, also wenn du was zu viel hast.
Ja,
oder
könnte gut passieren.
Ja, bis wir aber zum Ernten kommen, sitzen wir noch ein wenig in unseren überheizten Wohnungen und haben die eine oder andere Lösung. Wir haben auch, glaube ich, letzte Woche schon darüber kurz gesprochen oder vorletzte Woche. Oder haben nur wir darüber gesprochen. Jedenfalls geht es um Klimageräte und wie man die anschließt. Und
ja. Ja, genau, du hast es ja vorgemacht. Du hast ja irgendwie vor ein paar Wochen
als erstes Mal heiß wurde.
Genau, hast du dir ein Klimagerät gekauft, kann ich auch gut verstehen mit kleinem Baby in so einem Horrorsommer.
Ja, vor allem Dach, so direkt unter dem Dach im Schlafzimmer, das ist fies.
Ja, genau.
Ich will die ganze Zeit, ob ich nicht draußen schlafen soll. Aber es ist halt auch nicht viel kühler.
Ja, wobei, also die nächsten Nächte jetzt gehen zumindest deutlich unter 20.
Okay.
Also da brauchst du ja schon eine Decke oder vielleicht sogar einen Schlafsack.
Vielleicht mache ich das sogar.
Aber es halt am Ende schlägt sich dann immer die Luftfeuchtigkeit aus und dann, ich erinnere da an einen unserer Surfurlaube, wo es dann jeden Morgen hieß, Christian, wieso bist du nicht mehr auf dem Balkon?
Da hat es aber immer geregnet nachts, was halt echt gemein war. Noch irgendeine Nacht hat er doch mal dann draußen gepennt, obwohl es geregnet hat, weil es ihm einfach so scheißegal war. Vielleicht haben wir auch vorher getrunken. Ja, jedenfalls Klimaanlagen. Du hast jetzt auch eine?
Genau, ich habe jetzt auch, als ich gesehen habe, dass für diese Woche, also wir nehmen jetzt heute am Dienstagabend auf und für morgen, für den Mittwoch, ist irgendwie in Aussicht gestellt, dass in Frankfurt, wo ich mich ja nun befinde, der heißeste aufgezeichnete Temperatur an einem Junitag, da steht der Rekord im Moment bei 38,2 oder 7, ich weiß es nicht mehr genau, aus dem Jahre 1947. Und dieser Rekord wird wohl morgen fallen, wenn man den Wettervorhersagen trauen darf. Zwischenzeitlich hatten wir mal Werte von über 40 Grad oder 40 Grad vorhergesagt. Jetzt aktuell beschränken sie sich, glaube ich, sowas auf 38, 39 oder sowas. Mhm. Either way, ich wohne jetzt auch unterm Dach. Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei euch, weil wir natürlich in einem Neubau wohnen, der eigentlich ziemlich gut isoliert ist und wir haben sehr hohe Decken, was der Hitze so ein bisschen die Möglichkeit gibt, so weit hochzusteigen, dass, also was im Winter das Problem ist mit dem Heizen, ist dann im Sommer durchaus auch ein Vorteil.
Mhm.
Und insofern, es geht schon irgendwie, aber wir haben jetzt hier auch 26, 27 Grad in der Bude und das wird morgen natürlich nicht besser werden. Und als ich das letzte Woche dann so gesehen habe und ich spielte eh schon länger mit dem Gedanken, weil wir haben ja nun auch ein kleines Kind, und wir hatten letztes Jahr mal so eine Episode, wo es, da waren wir in Berlin im Urlaub und da war es sehr, sehr heiß. Und man sagt so, kleine Kinder bis zum Alter von 2 Jahren haben, also das ist natürlich bei jedem so ein bisschen unscharf und ein bisschen anders, aber so Pi mal Daumen bis zum Alter von 2 Jahren haben sie noch ein Problem, weil sie nicht richtig schwitzen. Also diese ganze Körpertemperaturregulierungsautomatik, die ist dann noch so ein bisschen unterausgebildet. Weshalb kleine Kinder sehr viel eher bei sowas gefährdet sind, zu überhitzen und irgendwie dann auch ernste medizinische Probleme zu kriegen. Und in so ein ähnliches Problem sind wir letztes Jahr so fast reingelaufen, wo unsere Tochter mal so ein bisschen überhitzt ist. Wir waren dann am Ende sogar auch beim Arzt. Das hat sich dann alles als harmlos rausgestellt und war am Ende nicht so schlimm, wie wir dachten. Aber das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Mittlerweile ist sie jetzt über die 2-Jahre-Grenze, jetzt müsste es eigentlich funktionieren und man merkt das jetzt auch, wenn es jetzt heiß wird, dann fängt sie auch richtig an zu schwitzen, so wie man das von sich selber auch kennt. Solange sie klein sind, ist das noch nicht so ausgeprägt, da ist diese Steuerungsfunktion noch nicht so geil. Aber irgendwie hatte ich da auch so ein im Hinterkopf, also deshalb kann ich das bei euch auch extrem gut verstehen, dass du dieses Gerät gekauft hast. Und jetzt habe ich halt auch eins. Auch sehr lustig, ich war im Abhollager von der Firma, wo ich es gekauft habe. Also ich habe es online bestellt und habe es dann aber zur Abholung bereitstellen lassen und bin dann hingefahren, weil so ein Ding liefern lassen und dann bist du vielleicht im falschen Augenblick nicht zu Hause und dann stellt das Ding beim Nachbarn und dann nimmt es wieder mit und dann muss ich so ein 40 Kilo Karton irgendwo von der Postfiliale abholen, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Also habe ich das in Kauf genommen, mich ins Auto zu setzen und irgendwie 40 Kilometer zu fahren und das Ding abzuholen. Und dann kam ich da an und laufe in das Lager rein und unten stehen halt erstmal so 20 von diesen Kartons von genau dem Gerät, was ich gekauft habe. Und dann dachte ich mir so, oh, okay, ich bin nicht der Einzige. Und dann stelle ich mich an und der Typ vor mir, ja, hier, Abholung, ich hatte hier so ein Klimagerät bestellt. Und dann denke ich mir, ach, der auch, okay. Nimmt eins davon mit und dann war ich dran. Und während ich so dran bin, höre ich die Leute hinter mir in der Schlange so tuscheln, ach guck mal, der holt auch so ein Ding ab, haha, ja, wir auch, bei unserer Dachgeschosswohnung, bla bla bla. Und dachte ich so, okay, die hinter mir also auch.
Ja.
Und der Typ hat mir das dann mit so einem Sackkarren zum Auto gefahren und während wir da so rauslaufen, sage ich zu ihm, sagen Sie mal, heute kaufen Sie alle Klimageräte und so, oder? Und er so, ohne Scheiß, jeder Zweite, ich verkaufe hier nichts anderes mehr. Okay. Ja, also da war offensichtlich Umsatzsteigerung. Ja, und da muss man ja so eine Fensterabdichtung irgendwie anbasteln.
Ja.
Bei dir war irgendwas mit Rollladen, ne, hast du erzählt.
Genau, ich habe als erstes dieses, ich glaube, es nennt sich Windsack, wo du quasi auf deinen Fensterrahmen und aufs Fenster jeweils so ein Klett klebst und dann mit so einem zwei so Stoff, Segelstoff, Bahnen drauf heftest, die dann mit Reißverschluss zusammengehen und da steckst du dann irgendwie den Schlauch durch und das hält eigentlich auch schon ganz gut dicht. Also bei uns hat man es richtig deutlich gemerkt, wenn das Gerät lief, dann hat er versucht, die Luft eben auch von außen anzusaugen und der Sack hat sich so nach innen aufgebläht. Aber das ist halt irgendwie unpraktisch, wenn du dann irgendwie das Fenster einfach nur mal zumachen willst oder wenn es dann nicht mehr so warm ist, dann musst du das alles wieder abfriemeln, dann musst du wieder dran friemeln, dann hält der Kleber doch nicht so gut und dann, ach, das war irgendwie alles krampfig. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich quasi, also bei unserem Gerät war so eine Rollladendurchführung dabei, das ist einfach so ein Plastik-Dings, wo ein Loch drin ist, wo du eben den Schlauch reinstecken kannst.
Schlauch, genau, ja.
Und das dann quasi beim Rollladen einklemmen kannst. Da musst du von unten noch irgendwie ein Brett da vorstellen, damit es passt. Ich habe dann ein Brett, was so ungefähr passt und habe den Rest halt mit so einem anderen dünnen Holzbrettchen und Pappe und so ausstaffiert und jetzt kann ich quasi den Rollladen runter machen und das Ding da durchstecken und dann funktioniert das eigentlich ganz gut und insbesondere, wenn ich dann nachts, keine Ahnung, dann doch nochmal lüften will, dann kann ich eben einfach den Rollladen hochmachen und ist offen. Und wenn ich möchte, irgendwie tagsüber, sag ja, die Isolierung vom Fenster reicht mir jetzt erstmal, weil gerade eh keiner im Zimmer ist, dann kann ich halt auch einfach dieses Ding rausnehmen aus der Fensterdurchführung und Fenster zumachen, dann habe ich auch mal Ruhe. Also das funktioniert, finde ich, viel besser als dieser Sack.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch diesen Sack jetzt im Einsatz. Bei meinem Klimagerät war nichts dergleichen dabei. Ich habe dieses Fenster-Sack-Ding, so wie du es beschrieben hast, als Zusatzteil gekauft.
Das haben wir auch als Zusatzteil gekauft, was irgendwie halt nicht so klug war, aber gut.
Ja, ich meine, man kann es ja im Zweifel an unterschiedliche Fenster, dann kann man dieses Ding bewegen oder so. Ja. Ich habe das jetzt im Schlafzimmer montiert. Erstmal so die primäre Idee war jetzt auch nicht, das Teil den ganzen Tag laufen zu lassen. Das frisst ja auch Strom wie Sau. Immerhin habe ich einen Ökostromtarif. Fühle ich mich nicht ganz so schlecht dabei. Aber die Idee war jetzt mehr oder weniger so, das im Schlafzimmer aufzubauen und weiß nicht, wenn die Kleine um 8 ins Bett geht, dann schaltet man das um 6 oder so ein und dann lässt man das 2 Stunden laufen und dann hat das Schlafzimmer halt keine 25 oder 26 Grad mehr, sondern irgendwie 22,5 oder 21,5 oder sowas und so ein bisschen hat sich die Wärme aus dem Fußboden raus und aus den Wänden oder zumindest aus den Schränken und was da sonst noch so an Gerät und Gelöt drin steht, das ist alles ein bisschen runtergekühlt und dann macht man das Ding aus, Fenster zu, legt sich schlafen und ja, dann kommt natürlich die Wärme so durch die Wände und aus allem anderen so wieder raus und relativ schnell hast du dann vielleicht wieder 23 Grad oder so, aber dann ist irgendwann auch zu dem Zeitpunkt, wenn wir dann ins Bett gehen, ist es dann draußen schon sehr viel kälter und irgendwann, was weiß ich, wenn man dann nachts um 2 mal nochmal kurz aufwacht, dann steht man kurz auf und macht das Fenster sperrangelweit auf und dann nivelliert sich das so über die Nacht weg und man muss das Ding nicht über Nacht laufen lassen, es läuft dann effektiv so 2-3 Stunden am Tag oder so und dann ist auch okay.
Mhm. Na gut, bei uns läuft es noch ein bisschen öfter, weil sie halt, also unser Kind noch öfter schläft und dann
ja, klar.
Kühlen wir halt immer wieder das Zimmer, beziehungsweise kühlen es dann fast durchgehend. Und ich muss auch ehrlich sagen, irgendwie, das ist einfach schön, mal hochzugehen und sich ein bisschen abzukühlen, insbesondere wenn man gerade irgendwie 2 Stunden draußen die Mauer weggestemmt hat.
Ja, das kann ich gut
finden. Also ich mache das irgendwie morgens dann von 8 bis 10 oder bis 11 vielleicht. Ich glaube, heute sogar bis 11:30, weil es irgendwie hat gerade einen Flow, beziehungsweise ich hatte erst 2 von meinen Meißeln wieder im Gestein versenkt und musste die erstmal wieder befreien und dann habe ich noch ein paar gute Angriffsstellen gefunden und dann, wenn man so drin ist, dann merkt man das ja auch gar nicht mehr so. Und ja, dann war es echt schön, eben in diesen Raum zu gehen und den auf, weiß nicht, 23 Grad zu stellen und oh, das war gut.
Ja, ich habe auch im Zusammenhang mit der Klimaanlage jetzt ein bisschen mit meinem Home-Automatisierungskram hier rumgespielt. Ich habe dann irgendwie die Idee gehabt, ich könnte ja an dem einen Tag, wo ich zu Hause gewesen wäre, das war noch am Wochenende, habe ich gedacht, ich könnte ja auch mal versuchen, die ganze Wohnung so ein bisschen zu kühlen. Aber dann war jetzt dieser Fenstersack war halt im Schlafzimmer montiert und ich hatte jetzt auch keinen zweiten mehr, den ich irgendwie hätte, keine Ahnung, in der Mitte der Wohnung irgendwo montieren können. Da gibt es auch keinen richtigen Ort, wo ich das machen könnte. Dann habe ich gedacht, machst du was anderes, stellst du, ich habe so eine große Windmaschine, so einen riesen Ventilator, der völlig übertrieben viel Sturm machen kann. Und den habe ich in die offene Schlafzimmertür gestellt und habe den.
Aber der ist dann auch laut, oder? Der
ist brutal laut.
Venti.
Aber wir waren dann eh auf der Terrasse und die Idee war mehr so weniger, wir gehen auf die Terrasse, machen die Tür hinter uns zu und in der Wohnung kann das Klimagerät Krach machen und kann der Ventilator Krach machen, aber der soll die kalte Luft aus dem Schlafzimmer dann so den Flur lang schießen.
Achso, du hast quasi das Klimagerät den Ventilator anpusten lassen und den Ventilator dann den Rest der Wohnung anpusten lassen.
Exakt, genau so.
Hm, sehr gut.
Und ich habe dann auch im Flur alle Türen zugemacht. Das sind alle irgendwie Bad, Arbeitszimmer, Kinderzimmer, alles Räume, die nicht mitgekühlt werden müssten, weil ich wollte nur, dass der die kalte Luft den ganzen Flur lang prügelt und damit die dann am Ende im Wohnzimmer rauskommt. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also man hat so nach einer Stunde oder so hat man im Wohnzimmer auf dem Thermometer schon gesehen, dass es um etwa 1 Grad runtergegangen war. Und die Luft ist ja dann auch ein bisschen trockener. Das heißt auch so diese gefühlte Temperatur, die geht auch runter, wenn die Hitze ein bisschen trockener ist, als so, das ist so 60, hat ja relativ schnell 60% oder so Luftfeuchtigkeit im Sommer. Oh. Und wenn das so runtergeht auf 40, dann ist das auch schon, das macht auch schon was aus.
Das hilft total. Fällt mir jetzt gerade ein, wir dachten heute, es sei eine gute Idee, einfach auch, weißt du, so nasse Sachen in den Raum zu bringen und die dann vom Ventilator anwinden zu lassen. Damit
das ist
dann
auch blöde Idee.
Verdunstung und so, und es kühlt auch, ja. Aber nach einer Zeit wird der Raum halt einfach so stickig und feucht. Und wenn dann halt quasi die Wäsche trocken ist, ist der Raum halt irgendwie 80% Luftfeuchtigkeit. Ja, 2 Grad kühler als vorher oder 1,5 Grad. Aber die hält's ja nicht. Die gehen dann wieder weg und dann hast du halt irgendwie 28 Grad wieder oder weiß ich nicht. Plus 80% Luftfeuchtigkeit und dann ist echt fies.
Ja, das hört man immer.
Man mittags um 3 bei den Temperaturen.
Ja, geile Idee. Mhm. Ja, das ist eine Sache, die man immer wieder hört von Leuten als Tipp oder so, weil das auch beobachtet wird von Leuten, die irgendwie, sagen wir mal, nach Nordafrika oder so in den Urlaub fahren. Die sehen das dann dort, dass das in Marokko irgendwo gemacht wird, diese Luftverdunster als Kühlungsdings. Und bringen diese Idee dann sozusagen mit nach Deutschland. Was leider der Unterschied ist, dass die da unten eine enorm trockene Hitze haben. Und wenn die sowas verdunsten, dann nehmen die 2 Grad kühler im Raum mit und erhöhen dabei irgendwie die Luftfeuchtigkeit von 15% auf 35% oder so. Und man fühlt sich dann immer noch wohl. Und wenn du aber hier anfängst und erhöhst sie von 60% auf 80%, genau. Das ist uncool. Das ist einfach uncool. Ja. So wie du es gerade geschildert hast.
Ja, und oftmals ist es ja auch so, dass das, also wir haben das in Dubai gesehen letztes Jahr oder letztes Jahr, dass das so Gebäude sind, die dann halt nach oben offen sind und wo dann oben diese feuchten Tücher hängen. Aber das sind halt offene Gebäude, wo halt die Kälte dann runterfällt. Und das ist ja dann nochmal was ganz anderes.
Es gibt auch so einen, die nennen das Klimaanlage, aber das Wort kommt mir da nicht sehr leicht über die Lippen. Das wurde früher an VW Käfer und auch an Bullis dran gebaut. Und das ist so ein Ding, das wird in die, also kurbelt sein Beifahrerfenster runter und dann hängst du das Teil da so ein. Und das sieht im Wesentlichen aus wie so ein Torpedorohr oder wie so eine Panzerfaust oder sowas, die dann so vor deinem Seitenfenster hängt, draußen. Und ist so ein Rohr in Fahrtrichtung, also die Öffnung ist vorne und hinten hat es auch eine Öffnung und gleichzeitig sieht es aber aus wie so eine Schnecke und hat so eine Öffnung dann auch zum Inneren des Autos in der Scheibe eingeklemmt. Das Ganze nannte sich Swamp Cooler, kann man vielleicht mal googeln, also wie Swamp ist Sumpf oder sowas, ja, Sumpfkühler, wenn du so willst. Und die Idee ist auch, da ist irgendwie, glaube ich, ein Vlies oder sowas drin und das macht man nass. Und dann fährt man halt und der Fahrtwind bläst da vorne in dieses Rohr rein und innen drin gibt es Verdunstung und die kalte und aber leider eben auch feuchte Luft wird dann vom Fahrtwind durch die Seitenscheibe reingedrückt. Und ja, natürlich fühlt sich das kühl an, aber das Auto rostet ja dann wahrscheinlich auch einfach nach einem Sommer weg, weil du da so viel Luftfeuchtigkeit in die Karre drückst. Dann hast du den Swamp hinterher in deinem Fahrzeug. Auch nur so eine semi-gute Idee. Sieht man aber immer wieder mal auf so Oldtimer-Treffen oder so, dass jemand so ein Ding montiert hat. Ich nehme stark an, dass der oder diejenige das dann nicht wirklich betreiben wird, sondern das nur so als so ein lustiges Accessoire am Auto hat, weil es halt cool aussieht und Gespräche in Gang bringt. Wirklich Wasser wird da wahrscheinlich kein Oldtimer-Liebhaber ernsthaft reinmachen, um die Luftfeuchtigkeit in einem ohnehin von Rost geplagten Auto absichtlich zu erhöhen. Das ist, glaube ich, eine sehr dämliche Idee.
Ja, vermutlich.
Ja, nee, ich habe nur den Ventilator dann irgendwie so ein bisschen über Smart Home steuern wollen. Und habe mich mal mit dem HomeKit-Integration in I.O. Broker beschäftigt. Das fehlte mir noch.
I.O. Broker ist dieses Ding für
Das ist so ein Es ist so ein Node.js-Software-Paket, mit dem man da kann man so Adapter-Software dann rein installieren, um alle möglichen Home-Geräte steuern zu können. Und ich habe da halt meine ganzen Xiaomi-Sensoren und mein Nito-Staubsaugerroboter und meine Hue-Lampen und alles mögliche gelötet da reingeadaptert und kann dann da halt in JavaScript lustige Regeln schreiben, die das alles miteinander irgendwie in Interaktion bringen.
Das Ganze läuft bei dir auch auf dem Raspberry Pi, oder?
Richtig, das läuft auf meinem Raspi. Und jetzt habe ich da eben als neuesten Adapter den HomeKit-Adapter mal installiert, um dann zu gucken, wie ich das jetzt mal so in HomeKit reinkriege. Ich wollte dann, also ich hatte da so ein in I.O. Broker so ein bisschen Software geschrieben, also so ein Skript geschrieben, das diesen Ventilator nach gewissen Regeln an- und wieder ausmacht. Und dann habe ich das Skript aktiviert und dann hat das auch funktioniert. Der Ventilator ging immer an und aus, wenn er sollte. Und dann habe ich das irgendwann abgeschaltet und meine Freundin hat am nächsten Tag den Ventilator wieder angemacht und mein Skript war noch so halb aktiv. Ich hatte den Anschaltenteil hatte ich ausgemacht, aber den Ausschaltenteil habe ich aktiv gelassen, weil wenn er einmal aus ist und wird noch 100 Mal ausgeschaltet, ist ja wurscht, kann ja ruhig weiter immer den Boolean auf False setzen, solange der auf False steht, dann passiert ja nichts.
Außer es ist jemand da, der es von Hand immer wieder anmacht.
Richtig, außer es ist jemand da, der von Hand den Ventilator einschaltet und dann sich wundert, warum der 20 Minuten später wieder ausgeht. Und dann wieder drauf drückt und dann geht es wieder 20 Minuten später aus und irgendwann fühlte sich sie sich dann ein bisschen verarscht von meiner Programmierung.
Das ist und auch nicht so nett.
Sie kann ja den Stecker im Zweifel rausziehen und direkt in die Steckdose stecken, dann hört der Spuk auf, weil es war über eine schaltbare Steckdose das natürlich nur stimmt. gemacht. Aber das muss man halt auch erstmal machen und vor allen Dingen am Anfang denkt man ja, habe ich den wieder ausgemacht? Bin ich blöde? Und irgendwann hat sich dann gemerkt, dass offensichtlich da mein smartes Home ist, was ihr dauernd sagt, nein, heute kein Ventilator, hör damit auf. Und dann habe ich jetzt mal geguckt und habe gedacht, okay, wenn ich das nach HomeKit exposen kann irgendwie, dann kann sie das natürlich auch schalten von ihrem Handy aus, ohne jetzt I.O. Broker benutzen zu müssen, was sie auch tun könnte, aber das ist halt wirklich keine Oberfläche, die du bedienen möchtest, wenn du nicht derjenige bist, der das eingerichtet hat. Mhm. Das ist einfach so Nerds.
Außer du hast dir ganz viel Mühe gegeben und hast da diese Oberfläche, was du schon mal erzählt hast, mit dem iPad oder mit so einem.
Ja, genau, das habe ich halt nicht gemacht. Ich denke, da ist HomeKit dann gut genug für. Deshalb war die Idee, ich spare mir das mit diesen Visualisierungszeugs erstmal. Und der Plan war schon, ich muss da irgendwie mich mal mit diesem HomeKit-Integration befassen und gucken, wie ich das da integriert kriege. Habe ich jetzt gemacht, ist erstaunlich einfach. Also, du installierst diesen Adapter, gehst hin, sagst, ja, hier, das ist jetzt der Adapter. Dann exposed er sich nach HomeKit, gehst du in HomeKit rein, sagst, ich möchte hier was hinzufügen, dann sagt er schon, ich habe hier eine Bridge in deinem Netzwerk, die heißt I.O. Broker, willst du die hinzufügen? Dann sagst du ja, dann musst du ein Passwort eintippen, das du vorher im I.O. Broker vergeben hast, also so eine 6-stellige Nummer oder 8-stellige Nummer. Ja. Tippst die ein, dann rödelt das kurz und dann sagt er, ja, alles klar, wunderbar, ist jetzt hier drin. Also er sagt dann noch, das ist nicht supported und nicht offiziell signiert, willst du das trotzdem? Dann sagst du, ja, nerv mich nicht. Und dann, zack, ist es drin, wunderbar. Und alle Geräte, die du dann im I.O. Broker anlegst, du kannst dann einfach im I.O. Broker sagen, so, ich hätte jetzt gerne ein neues Gerät. Und dann sagt er, ja, was soll das für ein Typ sein? Und dann sagst du, ja, das ist jetzt Typ Fan und der Service, der dahinter steckt, ist ein Switch. Also du möchtest ihn eigentlich nur ein- und ausschalten. Du willst jetzt nicht irgendwie ein Fan, wo man noch Drehzahl steuern kann, weil effektiv habe ich ja nur eine schaltbare Steckdose dranhängen. Mhm. Also sagst
das,
du...
Das finde ich auch so schön an den Dingern, dass du denen eben andere Namen geben kannst, dass du eben sagen kannst, das ist mein Ventilator oder bei uns, das ist die Kaffeemaschine und ich kann halt sagen, schalt die Kaffeemaschine ein und nicht schalt die Steckdose ein, die Kaffeemaschine steuert, weil im Endeffekt geht die Kaffeemaschine an und das, ich finde, das ist so, so logisch und funktioniert viel besser für mich.
Genau, und Ventilator versteht HomeKit tatsächlich als Gerätetyp. Führt dann auch dazu, dass du im HomeKit so ein kleines Icon bekommst, was, wenn du es einschaltest, dann hast du da wirklich so drehende Flügelchen.
Ja,
also dann sieht wirklich wie ein Ventilator aus. Mhm. Aber du kombinierst dann halt, also so habe ich es jetzt gemacht, ein vom Device-Type ist das ein Fan, aber der dahinterstehende Service ist ein Switch, den man an- und aus machen kann. Und das koppelst du dann in diesem HomeKit-Integration in I.O. Broker mit einem Boolean. Also ich sage, dieser Switch soll seinen On-Off-State, den er im HomeKit hat, soll er bitte an diesen Boolean weiterreichen. Du könntest da auch noch so einen Konverter dazwischen schalten, wenn du irgendwie, was weiß ich, wenn die Datentypen nicht kompatibel sind oder so. In dem Fall ist beides ein Boolean, ist halt völlig egal, kann ich einfach Pass-Through machen. Und dann lege ich das auf den, gehe ich halt in meinen I.O.-Broker und sage hier, dieses Modul, was diese TP-Link-Steckdosen steuert und da ist es dann die Steckdose und die hat einen State, ob sie on oder off ist und der ist true oder false. Mhm. An diesen State-Boolean hätte ich es gern dran gedübelt, dann drückst du einmal auf Speichern, machst die HomeKit-App auf dem iPhone wieder auf, wartest 2 Sekunden, plötzlich siehst du den Fan da, drückst drauf und machst cool. Einen Klick. Das ist sehr, sehr easy gewesen und war eine Sache von ein paar Minuten und jetzt kann meine Freundin diese komische intelligente Fansteuerung, die ich da gebastelt hatte, deaktivieren und kann den Fan auch einfach so an- und ausmachen aus dem Wohnzimmer, ohne sich da bewegen zu müssen. Wunderbar.
Ja, das ist super. Und vor allen Dingen das Schöne ist auch, dass es eben, wenn du das teilst in der Familie, eben bei den anderen auch gleich funktioniert. Also du stellst das bei dir für deinen oder für diese Zuhauseumgebung ein und sie ist Teil dieser Zuhauseumgebung und zack, ist es bei ihr auf dem Handy.
Genau, ich musste ihr Handy nicht in die Hand nehmen dafür, das war total gut. Ich habe ihr dann nur gesagt, so übrigens mach mal wieder bei Gelegenheit deine HomeKit-App mal auf, ich habe da Sachen gemacht, du wirst da neue Dinge entdecken und das merkst du dann schon. Mhm. Und so war es dann auch. Also jetzt kann sie ihr Telefon sagen über Siri, mach mal den Ventilator aus und dann macht es eine Sekunde später Klick und das Ding geht aus.
Das ist wirklich gut.
Das ist echt cool.
Ja, und viele schöne Sachen.
Genau. Und ich habe dann bei der Gelegenheit auch so, als ich dann so Blut geleckt hatte, habe ich natürlich auch die ganzen Luftdrucksensor und Temperatursensor und was hier so alles an Sensoren rumfliegt, auch alle in HomeKit nochmal als Devices angelegt und in die richtigen Räume sortiert und die entsprechenden Sensorwerte zugewiesen. Das heißt also, die ganzen Xiaomi-Sensoren hier, die ganzen 8 Euro Temperatursensoren, die hier irgendwo rumfallen, sind jetzt auch alle im HomeKit drin und ich sehe da, wie warm es da ist und so. Was ja sonst auch, da musst du dann halt so ein Elgato-Ding kaufen, das kostet halt 40 Euro. Mhm. Und so macht das jetzt halt auch mein kleiner 8-Euro-Sensor.
Ja, ich sehe schon, ich werde da über kurz oder lang auch nochmal einsteigen müssen.
Ja, es lohnt sich, es macht echt Spaß. Ja, okay. Und vor allen Dingen, jetzt ist der neue Raspberry Pi 4 rausgekommen, mhm. Den man jetzt in einer Version mit bis zu 4 GB RAM kaufen kann. Und RAM ist bei I.O. Broker das Ding, wovon du am meisten brauchst. Da ist das eine Gigabyte von dem bisherigen Raspberry echt eng. Und jetzt mit 4 Gigabyte hat man da Luft nach oben. Das könnte sein, dass ich da demnächst mal umsteigen muss.
Oh, okay.
Weil 4 Gigabyte, das ist schon attraktiv. Also da kann der I.O. Broker ein bisschen besser durchatmen.
Ja, klar. Gerade wenn du hast ja da auch noch 2, 3 andere Sachen drauflaufen auf dem Raspberry.
Ja, stimmt, aber die meisten von den Dingen ruhen im Moment, die machen gar nicht so viel Traffic, sag ich mal, oder Aufwand. Aber es stimmt schon. Also wäre natürlich auch so ein Punkt, dass ich dann das ein bisschen aufteilen könnte. Hm. Ja, also die 4 GB Version kostet jetzt aktuell, hatte ich geguckt, 60 Euro ungefähr. Du kannst ihn mit 1, 2 oder 4 GB kaufen. Ich würde ihn dann natürlich in der größten Ausbaustufe kaufen, weil ich das halt brauche für I.O. Broker. Dann ist man halt mit 60 Euro dabei, noch ein Netzteil oder so dazu, dann ist vielleicht ein Huni. Mache ich jetzt nicht sofort morgen, aber könnte sein, dass mich das irgendwann weich kocht.
Okay. Oh gut, und dann kannst du ja nochmal direkt mit dem Aufsetzen richtig anfangen.
Ja.
Ist ja auch nicht immer schlecht, mit einem clean, sauberen System anzufangen.
Ja, ich habe den Roboter heute auch als Switch integriert, aber das funktioniert noch nicht so richtig.
Ich sehe schon, wenn du intensiver bloggen könntest, könnte man da richtig viele Artikel zuschreiben.
Ja, da fehlt mir die Zeit im Moment. Die verwende ich dann doch eher lieber einfach erstmal aufs Basteln, statt aufs Drüberschreiben.
Ja. Ich finde es ja immer praktisch, wenn ich dann solche Artikel finde von Leuten, die genau darüber schreiben.
Ja, aber gibt es tatsächlich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir das alles jetzt alleine irgendwie erarbeitet habe oder so, sondern da steckt natürlich auch viel gegoogelt und so dahinter, aber das ist eigentlich ziemlich gut dokumentiert. Also ich hatte jetzt nicht das Problem, dass ich irgendwann irgendwo saß und dachte, verdammt nochmal, wie geht das? Sondern in der Regel findest du irgendwo, weiß nicht, ein YouTube-Tutorial oder so, wo dir jemand schnell erklärt, was du da wo machen musst. Und dann ist es nur noch eine Frage von hinterherklicken und danach so ein bisschen die eigenen Präferenzen da reinbringen.
Mhm.
Ja.
Oh, sehr schön.
Bist du schon mal Elektroroller gefahren?
Nee.
Sie sind ja jetzt legal.
Ich glaube auch, dass ich das letzte Mal Roller gefahren bin, da war ich noch ein bisschen jünger.
Ach so, Kickboard meinst du? Also Kickroller so?
Ja, irgendwas.
Du bist doch mal den großen Elektroroller vom Chris Probe gefahren, ne? Da hatten wir mal in der Sendung.
Ja. Ja, gut, aber das ist
ja, jetzt sind ja diese
eher die Mofa-Nummer.
Ja, genau, die also.
Das war cool. Da bin ich auch heute immer noch, habe ich immer noch das Gefühl, so, eigentlich wäre schon cool, wenn du sowas hättest, aber ja, gut.
Ja. Ja, in Frankfurt sind jetzt zwei neue Anbieter an den Start gegangen. Zum einen genau das, was Chris da fuhr, also diese großen 50 km/h schnellen Roller, die so Vespa-Style sind. Mhm. Das mit dem Wort Elektroroller ist jetzt irgendwie doppelt belegt. Ich weiß noch nicht so. Ich glaube, die kleinen nennt man irgendwie Scooter und die großen nennt man dann Roller, aber so richtig eindeutig ist das auch nicht. Also wenn man von den großen spricht, also 50 km/h draufsitzen, Helm aufsetzen, Nummernschild dran, so das volle Programm. Davon gibt es jetzt einen Anbieter, der heißt Frankie, also Frank-E. Und die
könnte
vermieten
nicht
jetzt.
Ein Franke sein?
Es könnte auch ein Franke sein, aber der Spruch auf der Homepage ist Handcase ohne Musik.
Für einen Franke.
Ja. Gut, egal. Jedenfalls, die verleihen jetzt in Frankfurt so Free-Floating, Carsharing ist es da nicht, dann ist es. Roller-Sharing. Mhm. Also sprich, die Dinger stehen irgendwo in der Stadt rum, du machst sie mit der App auf, machst hinten dieses Topcase auf, nimmst dir da einen Helm raus. Ja, da sind zwei Helme drin, einer ein M und einer ein L.
Oh, das ist ja cool.
Und dann gibt es da noch so Einweg-Hygienehauben, die du dir aufsetzen kannst. Und ja, dann düst du halt damit rum und dann stellst du ihn wieder ab, tust den Helm da wieder rein. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, angemeldet habe ich mich schon, meinen Führerschein habe ich auch schon verifizieren lassen. Ich bin einfach nur noch nicht dazu gekommen, irgendwie mal eine Fahrt zu finden, wo so ein Ding passen würde und wo es nicht einfach nur sinnlos verfahrenes Geld wäre, sondern wo mir das auch was bringt.
Okay.
Das steht noch aus. Parallel dazu sind ja seit 15. Juni jetzt diese E-Scooter, also diese Tretroller quasi mit Elektromotor, jetzt legal geworden in Deutschland und demzufolge hat auch sofort der erste Anbieter, die Firma Tier, also schreibt sich wirklich wie das Tier, T-I-E-R, aus Berlin. Die sind schon in ganz vielen europäischen Ländern aktiv. In Deutschland waren sie es halt nicht, obwohl es eine deutsche Firma ist, weil es halt nicht zulässig war. Und jetzt ist es zulässig und sie sind sozusagen die Ersten und sind jetzt auch in Frankfurt und glaube ich auch in vielen anderen deutschen Städten gestartet. Auch da habe ich mich angemeldet und da hat sich es jetzt ergeben, dass ich mal gefahren bin. Ist lustig. Also dachte ja, also einmal hat mich meine Skateboard-Erfahrung ausgetrickst. Da irgendein Reflex in meinem Kopf hat plötzlich beschlossen, nicht abzuspringen, aber einen Fuß runterzunehmen, mit dem Fuß bremsen zu wollen, wie man das beim Skateboard machen würde.
Achso, ich dachte, ich habe Olli gemacht oder so.
Ja, nee, das nicht. Das war natürlich eine saudämliche Idee, weil das überhaupt nicht funktioniert. Das Teil hat viel zu viel Schwung und ist viel zu schnell und viel zu schwer. Als dass es, und ich hatte völlig ungeeignetes Schuhwerk an, als dass du da irgendwas gebremst kriegst. Und außerdem hat es ja zwei Handbremsen, also du kannst es ja eigentlich ganz hervorragend.
Mit der Hand? Nicht so mit so einem Fuß, wo du hinten drauf trittst, wie bei so einem.
Nee, die hat tatsächlich, Kickboard. Die haben zwei, ja, das stimmt, aber das wird dir gleich in der App, als bei den einleitenden Worten, wo du erklärt kriegst, wie man das Teil fährt, wird dir das gleich abgewöhnt. Du sollst da hinten nicht drauf treten, da ist nämlich nur das Rücklicht drin. Dann trittst du nur das Rücklicht kaputt. Du hast tatsächlich so, wie beim Fahrrad, so zwei normale Bremsen, rechts, links. Gas geben tust du mit so einem Daumenschalter.
Aha.
Und also das so, den drückst du mit dem Daumen so nach unten. Und es ist auch so, also der fährt 20 km/h und ich habe den eigentlich die ganze Zeit Vollgas gefahren, weil am Endeffekt fühlt sich 20 km/h gar nicht so wahnsinnig schnell an. Ich hätte gedacht, dass sich das schneller anfühlt auf der Kiste, aber tut es eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich hatte eigentlich immer gedacht so, oh, komm doch mal aus dem Quark, und dann habe ich aufs Tacho geguckt und festgestellt, oh, ist ja schon.
Das ist ein Tacho dran?
Ja, so ein ganz kleines Digitaldisplay, was dir dann sagt, wie schnell du gerade bist. So, weißt du, so ein 80, wie so ein Radiowecker, so 8-Segment anzeigen, die dir irgendwie so zwei Zahlen anzeigen können.
Mhm.
Und da ist noch unten drunter so drei Balken für die Akkuanzeige und das war's dann auch schon. Ja, und die sind, was ich zuerst befürchtet hatte, ist ja, dass ich bin ja recht groß, also ich bin jetzt kein Riese, aber ich bin über 1,80 groß und wenn ich so ein normales Kickboard nehme, also so ein K2 oder auch so No-Name-Dinger, dann sind immer die Stangen zu kurz. Dann sehe ich da drauf immer aus wie so ein Affe, weil ich mich so nach vorne beugen muss, um da an die Griffe ranzukommen. Das war so einer meiner Bedenken, dass ich da drauf irgendwie so ein bisschen komisch stehen würde. Kann ich total beruhigt sein mittlerweile, weil die Stange ist wirklich hoch. Ich kann da ganz aufrecht korrekt drauf stehen und habe auch die Arme noch leicht angewinkelt, um da vernünftig lenken zu können. Das fand ich ganz fantastisch. Das Ding ist auch sonst, der hat große, dicke Reifen. Der Motor ist kräftig. Ich bin einen relativ steilen Berg hochgefahren. Das ist da problemlos mit 20 km/h voll hochgezogen. Ich habe 3 Fahrradfahrer überholt auf dem Berg, die mich ein bisschen blöd angeguckt haben.
Jo, Mann, alles klar. Ja.
Genau, und es war die ideale Fortbewegung bei so einem 34-Grad-Tag, wie das an, also ich glaube, es war vorgestern, gestern? Ja. Gestern war es. Also 34, 35 Grad zu dem Zeitpunkt, so nach der Arbeit, also wärmster Moment des Tages. Ich wollte in den Garten und bin leider in der falschen U-Bahn gewesen, bin zu einer falschen Endhaltestelle gefahren. Als mir das klar geworden ist, dachte ich so, oh fuck, jetzt bist du hier, oh damn it. Musst wieder theoretisch zurückfahren, umsteigen in der anderen U-Bahn und so. Ich hatte echt keinen Bock drauf. Und dann habe ich in der App geguckt und habe gedacht, oh perfekt, da steht einer und der hat 78% Akku oder so, den nehme ich jetzt. Und fahre dann darüber. Und es war perfekt, weil ich meine, du schwitzt natürlich nicht, gell? Du bewegst dich mit 20 km/h durch die Stadt ohne ein einziges Zutun deiner eigenen Muskulatur. Es gibt angenehm Wind. Das ist eigentlich wirklich ideal für diese Hitze, um sich durch die Stadt zu bewegen. Macht Spaß, also wirklich. Eine Eigenartigkeit habe ich festgestellt, man darf sie nur innerhalb des Geschäftsgebiets fahren. Und das Geschäftsgebiet ist in Frankfurt für meine Begriffe unnötig restriktiv klein. Also zum Beispiel selbst der Ort, wo ich früher gewohnt habe, was an der Grenze zu Bornheim ist, also wirklich jetzt in unmittelbarer, nicht Innenstadtlage, aber guter bis bester Wohnlage, zählt nicht mehr zum Geschäftsgebiet. Das Geschäftsgebiet umfasst Bornheim und zwar exakt bis zur Grenze. Und die 15, 20 Meter rein ins nächste Wohngebiet auf der anderen Straßenseite von der großen Straße, was dann schon zum Ostend gehört, das ist nicht mehr Geschäftsgebiet.
Oh.
Und das ist so wirklich so, warum? Warum so eng fassen? Warum so klein machen? Ist klar, dann müssen sie weniger Roller austeilen und das Gebiet, wo sie dann wieder Roller einsammeln müssen, um Akkus aufzuladen oder beziehungsweise wahrscheinlich eher auszutauschen, ist kleiner, insofern machen sie sich da ihre eigenen laufenden Kosten, halten sie sich gering. Und natürlich ist die verfügbare Rollerdichte im Geschäftsgebiet dann auch höher mit einer kleineren Anzahl oder mit derselben Anzahl fühlt sie sich dann dichter an. Hm. Kann ich insofern schon verstehen, aber macht es halt auch so ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man dann so ein Feature einbaut, wenn ich so ein Frankie ausleihe oder ein Car2Go oder so, dann ist die Bedingung sozusagen, du leihst ihn innerhalb des Geschäftsgebiets aus. Dann zahlst du einen Minutenpreis und der Minutenpreis endet, wenn du deine Miete beendest und beenden kannst du sie nur innerhalb des Geschäftsgebiets. Ja. Was du dazwischen mit deinen Minuten machst, ist denen wurscht, weil du zahlst ja dafür. Kannst also aus dem Geschäftsgebiet rausfahren, kannst da draußen Kopfstand machen und wieder zurückfahren, ist denen völlig wurscht, zahlst halt einen Minutenpreis. Das sehen die offensichtlich bei Tier anders und sobald du das Geschäftsgebiet verlässt, fährt dieses Kackding nicht mehr. Was dazu führte, dass ich hatte mir das vorher angeguckt, das Geschäftsgebiet hat nicht ganz bis dahin gereicht, wo ich hin wollte, aber ich hatte mir sozusagen eine Kreuzung ausgesucht, von der ich wusste, dass sie genau sozusagen die letzte Kreuzung noch im Geschäftsgebiet ist, die mich am nächsten an mein Ziel bringen würde. Und ich kannte die Kreuzung, ich war da schon oft, weil ich früher da in der Nähe gewohnt habe, und wusste halt so, okay, da fährst du hin, da ist eine große Kreuzung, da kannst du auf jeden Fall, da sind breite Bürgersteige, da kannst du ihn gut abstellen, kannst deine Miete da beenden und dann kannst du die letzten 400 Meter oder 300 Meter, was mir da noch fehlten, die kannst du dann zu Fuß gehen, das ist dann in Ordnung.
Ja.
Und dann bin ich losgefahren und mein Ziel war halt so im Kopf, ich muss zu dieser Kreuzung. Mein Ziel war nicht, ich muss dahin, aber ich muss die ganze Zeit im Geschäftsgebiet bleiben. Und da bin ich gefahren und fahre halt irgendwie so rechts in so eine Seitenstraße rein, weil ich halt wusste, okay, dann fährst du da, dann fährst du links.
Ja, hier die Abkürzung,
da wieder raus.
Darum und zack.
Genau. Und dann war ich halt aus dem Geschäftsgebiet raus und plötzlich nimmt das Ding Gas weg und nimmt kein Gas mehr an. Und ich rolle halt nur noch so aus. Und dann war ich so 200 Meter oder so, weil es da so leicht abwärts ging, 200 Meter aus dem Geschäftsgebiet raus und dachte, ist der jetzt kaputt? Ist der Akku leer? Bin ich zu blöde? Habe ich irgendwie, muss ich irgendwas machen? Muss ich irgend noch was festhalten, was ich vielleicht eben noch angefasst habe und jetzt losgelassen habe oder so? Bis ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, woran das liegt, war ich dann halt noch so mit so ein bisschen Fußschwung holen, noch weiter rausgefahren sozusagen. Und dann kam mir diese Idee, das könnte vielleicht an dem Geschäftsgebiet liegen. Und, ist halt auch nur so eine These dann, ja. Stehst halt erstmal da, sagt dir ja keiner, ob das jetzt die richtige Begründung ist.
Blinkend Geschäftsgebiet verlassen.
Ja, nee, gar nichts dergleichen. Ich hätte vielleicht die App rausholen können und gucken, vielleicht hätte die was gesagt, keine Ahnung, und ihr Handy ist in dem Augenblick ja in der Hosentasche. du stehst ja schließlich auf so einem Roller und rollst da auf der Straße rum. Also war dann die Idee, okay, ich drehe jetzt mal um und fahre dahin zurück. Die Leute, die da in der Pizzeria an der Ecke saßen, hielten mich wahrscheinlich irgendwie für völlig verblödet. Eben pest er da noch mit 20 km in die Straße rein, dann kommt er da so im Kickboard-Modus ohne elektrische Unterstützung wieder rausgehampelt wie so ein Idiot.
Aber ist es schon so, dass man den dann auch normal anschieben kann? Es ist nicht so, dass man
du hast dann
den ja, Motor auch noch überbrücken muss, oder?
Nein, du hast dann ein Kickboard, was ein gewissen bisschen Rollwiderstand hat, aber es fährt schon. Also es ist jetzt nicht so, dass du immer sofort stehen bleibst. Aber du merkst dem Ding dann auch sein Gewicht an und den Akku und alles. Also das ist halt dann wirklich ungutes, unpraktisches Kickboard danach.
Klar, ist dann nicht mehr irgendwie gefühlt 200 Gramm.
Gerät, ja, sondern genau.
Irgendwie 20
Kilo. Dann merkst du die Kilos, die das Ding hat. Ja, dann kam ich da wieder so angehuppelt, bin wieder an dieser Pizzeria vorbei, hab gedacht, niemanden angucken, einfach weiterfahren, einfach so tun, als ob alles normal ist.
Gehört so.
Und genau, das muss so. Ich bin da eben voll Pace rein und jetzt komme ich hier wieder raus, als ob alles kaputt ist. Und an der Ecke, wirklich so an der Pizzeria rum, rechts auf den Gehweg drauf und noch einmal Schwung geholt, wieder den Button gedrückt und dann war er wieder da und dann ging er wieder. Also es war tatsächlich, ich habe es dann später in den FAQs nochmal nachgelesen, da ist es irgendwie so formuliert, so fahren können Sie innerhalb unserer Geschäftszeiten und innerhalb unserer Geschäftsgebiete. So, da liest man so drüber hinweg und realisiert nicht so ganz das Ausmaß dessen, was das bedeutet. Es steht da faktisch gesehen schon drin, aber so beim ersten drüberlesen wird dir, glaube ich, oder ist mir nicht klar geworden, was das im Endeffekt bedeutet, nämlich dass das Ding einfach ausgeht, wenn ich rausfahre. Ja, das fand ich unpraktisch, weil dadurch habe ich einen Umweg gefahren, der mich natürlich mehr Zeit kostet, die mich mehr Geld kostet. Dazu eben vielleicht mein Fehler, dass ich es vorher nicht gelesen und richtig verstanden habe, dass ich da nochmal einen Ausflug gemacht habe, der mich sicherlich auch nochmal 1,5-2 Minuten gekostet hat, die ich auch bezahlt habe. Und ich sehe den Grund halt nicht. Ich meine, die Dinger haben GPS. Ja? Wenn ich den rausfahre, kann ich die Miete nicht beenden. Das heißt, meine Miete läuft weiter und ich muss wieder zurück ins Geschäftsgebiet. Aber warum lässt du mich nicht da einmal durch das Wohngebiet durchsippen und dann auf der anderen Seite wieder ins Geschäftsgebiet reinkommen und da die Miete beenden? Also das ist doch irgendwie auch Quatsch.
Ja, gerade wenn es so irgendwie so diagonale Sachen sind, wo du mal schnell langfahren kannst.
Ja.
Naja, gut. Aber du wirst es wieder nutzen.
Vermutlich werde ich es bei Gelegenheit, wenn es sich ergibt, wieder mal nutzen, ja, weil es einfach wirklich, man kommt halt nicht ins Schwitzen. Die Alternative wäre halt so ein Bahnfahrrad oder so ein von einer der Konkurrenten.
Boah, ich weiß noch, da sind wir mal zu so einem Cocktail-Event gefahren mit so einem Bahnfahrrad und kamen dabei total abgehetzt und abgekämpft an. Und die ganzen Bartender haben uns ausgelacht in Frankfurt. Oder?
War
Chartreuse, gell?
Ja, es war Chartreuse. Wir sind zum Palmgarten gefahren, ja. Ich weiß es noch. Ja, also genau so. Die Bahnfahrräder sind jetzt auch ein Ausgeburt an Gewicht, ja. Also die sind irgendwie aus, ich weiß nicht, Kruppstahl, ja, oder
selbst, also selbst wenn da irgendwie so eine Hightech-Rennmühle steht, wenn du 5 Kilometer mit entsprechendem Tempo reintreten musst, jo, da bist du halt geschwitzt.
Genau.
Also wir sind ja auch nur dieses Bahnfahrrad gefahren, weil es irgendwie zeitlich zu knapp wurde und wir unseren Termin fast verpasst hätten.
Ja, wir hätten irgendwie noch umsteigen müssen, wenn wir jetzt auf öffentlichen gefahren wären. Oder laufen, ja genau, und dann haben wir die Räder genommen. Ich meine, dafür sind die ja auch im Grunde gemacht und es gibt ja auch andere Anbieter noch in Frankfurt, was so Fahrräder angeht. Bahnfahrräder haben ja auch so ein Stationskonzept mittlerweile in Frankfurt, wo du sie nur abstellen darfst an gewissen Punkten, wo sie abgestellt werden dürfen. Andere Konkurrenzanbieter haben so ein wirklich freies System, wo es halt auch eine Zone gibt innerhalb der Innenstadtgrenzen. Das ist dann in der App immer ersichtlich.
Mhm.
Und da darfst du es dann irgendwie fallen lassen und ist halt so gesagt, okay, stell es bitte nicht so, dass es den ganzen Gehweg blockiert oder stell es nicht irgendwo hin, wo es nicht so.
Stell es nicht aufs Dach in den Brunnen.
Ja, stell es mit Verstand ab, wie man ein Fahrrad abstellen würde. Halten sich natürlich genügend Arschlöcher nicht dran, aber die Welt ist halt leider voller Arschlöcher. Wenn man aber das vernünftig benutzt, so vom Konzept, vom Grundgedanken, von dem, wie die Anbieter es sich gedacht haben, finde ich das ein gutes Konzept. Die Arschlöcher sind halt immer die alles kaputt machen. Wo dann am Ende irgendwie der Verkehrsdezernent dann auch irgendwie sagt, so geht's nicht weiter. Es liegt dann halt selten an den Anbietern, es liegt dann halt oft wirklich an irgendwelchen Leuten, die, weiß ich nicht, zu viel Langeweile oder zu viel Brot im Kopf haben oder so.
Ja, wahrscheinlich eher zu viel Bier und kein Brot.
Ja, whatever. Ja, naja, jedenfalls mit den Rollern ist jetzt natürlich dasselbe, ja. Ich meine, von diesen komischen Fahrrädern sind dann auch am Ende irgendwelche im Main gelandet. Wie lange das jetzt dauert, bis die erste Lithium-Ionen-Batterie bis in die Nordsee getrieben ist, das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch uncool, wenn sowas passiert.
Ja, das ist echt scheiße.
Sind A, teuer und B, ist das halt dann auch eine Umweltsauerei. Also insofern kann man nur hoffen, dass es jetzt nicht in dem Ausmaß sabotiert wird, aber es wird wahrscheinlich passieren. Das ist ja eigentlich ja absehbar. Ja. Dagegen helfen dann halt nur so Konzepte wie in Paris habe ich das gesehen. Da haben sie so Fahrradleihsysteme, wo du die Dinger auch an bestimmten Stationen zurückgeben musst. Und die Stationen sind dann wirklich solche riesigen Fahrradständer. Und du musst das Fahrrad in den Ständer reinstellen und der Ständer oder das Fahrrad selbst verriegelt sich mit dem Ständer. Und erst dann ist die Miete beendet und dann ist das Fahrrad da fix dran.
Genau.
Das heißt, es könnte nur jemand in den Fluss schmeißen, der es vorher ausleiht. Und dann läuft die Miete natürlich auf diese Person und dann hat man jemanden, den man greifen kann, den man dafür verantwortlich machen kann, dass das Ding jetzt im Fluss liegt.
Ja, aber so ein Kickboard, das kannst du halt nicht.
Nee, das beißt sich halt auch mit diesen Free-Floating-Systemen, die überall abgestellt werden können. Die sind ja natürlich viel praktischer. Für,
das ist total
für den,
geil.
Für den ehrlichen Anwender sind die halt viel, viel praktischer. Ja. Ist irgendwie schwierig, keine Ahnung, muss man gucken, wie es jetzt funktioniert. Und ist natürlich auch die Frage, wie viele Roller und wie viele Leihfahrräder verträgt so eine Stadt, wenn die Anbieter da so eine gewisse Zurückhaltung zeigen und sich mit der Stadt abstimmen und sagen, okay, wir stellen jetzt nicht, so wie das ja dieser eine chinesische Anbieter in Deutschland gemacht hat, da in München, wo dann irgendwie über Nacht 2.500 Fahrräder oder so auf, ich weiß die Zahl nicht mehr, aber es war absurd viele.
Das war auch, ja, genau.
Fahrräder aufgetaucht sind, wo dann auch die Bürger einfach diese Flut von gelben Fahrrädern sehen und denken, ach du Scheiße, was ist denn hier los?
Hm.
Und dann ist es vielleicht auch so eine Abwehrreaktion der Bürger, die das nicht wollen. Wenn man das irgendwie in einem vernünftigen Rahmen hält, senkt das ja theoretisch auch die Menge der benötigten Fahrräder in der Stadt, weil Leute vielleicht auch sagen, oh, da brauche ich kein eigenes mehr, wenn es das gibt.
Ja.
Und die Fahrräder tendenziell eher mehr in Bewegung sind und weniger rumstehen, als ein Privatfahrer das tun würde.
Ja. Ich glaube, für jemanden, der regelmäßig pendelt und an beiden Orten sein Fahrrad sicher anschließen kann, da lohnt sich dann auch ein eigenes Fahrrad, weil das qualitativ und generell schon besser sein wird als so ein Bahnfahrrad oder sowas. Aber insbesondere, wenn man so spontane Fahrten hat oder wie du das dann mal von der Arbeit doch zurückläuft oder mit dem Zug gefahren ist und dann doch aber nicht und jetzt aber doch hier und so, da lohnt sich das halt total, sowas zu nutzen. Bei uns hier draußen auf dem Land, boah, das bringt's halt nicht.
Ja.
Das ist.
Naja, es ist schon klar, es muss immer zum Anwendungsfall passen. Also ich hatte neulich mal überlegt, wenn man jetzt ja, also wenn man einen kaufen würde oder so, ich habe ungefähr knapp einen Kilometer zur U-Bahn zum Beispiel.
Mhm.
Das wäre so ein Einsatzzweck für so ein Ding. Da hat man das Teil dann immer in der Hand in der U-Bahn, aber die lassen sich ja noch ganz gut zusammenklappen. Also für einen, den man kaufen würde.
Ja.
Da müsste er dann schon sehr klein und geschmeidig sein, weil ich mit dem Akku, das wiegt ja dann auch ein bisschen was. Aber es gibt viele Ideen.
Wenn er dich nur einen Kilometer weit schieben muss.
Ja, klar. Ja, auch wieder so ein Argument, klar.
Gut, aber wenn du dann wieder zum Garten willst, ist natürlich auch wieder doof.
Ja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass diese Dinger jetzt legalisiert sind. Ich finde es ein bisschen dämlich, dass die Politik wieder so wenig mutig war, dass man da wieder so, ja, so spezifisch jetzt auf diese E-Scooter gegangen ist. Und zum Beispiel sowas wie diese elektrifizierten Skateboards. Die sind von diesen Regelungen jetzt nicht erfasst. Es muss eine Lenkstange haben und da muss es halt Bremsen haben, vorne und hinten, und dann muss es Licht haben und ich weiß nicht was alles noch. Immerhin hat man jetzt von dieser Versicherungskennzeichenpflicht, glaube ich, Abstand genommen, wobei jetzt so genau habe ich das Gesetz jetzt auch gerade nicht gelesen, aber ich meine, der Markt ist voll von so elektrischen Skateboards, wo diese Boosted Board ist ja da so der Marktführer oder so, das, was alle so kennen, aber gibt es ja noch hunderte andere und diese komischen Hoverboards, wo man die Teenies mit rumfahren sieht, die sind nach wie vor alle illegal. Also man hat da wieder so ein Mini-Teil von dem Markt so rausgegriffen und hat das jetzt legalisiert und auf der gesamten restlichen Welt fahren sie noch mit hunderten von anderen lustigen Elektrofahrzeugen rum und die bleiben uns allen verwehrt. Also irgendwie so halb in die hohle Hand geschissen mal wieder, aber immerhin, jetzt können wir mal immerhin.
Ja, ist ja schon mal Anfang.
Ja,
wir brauchen das Geld für sowas, was man für sowas ausgeben könnte für die Pkw-Maut, die jetzt nicht kommt.
Ah, verstehe. Und was hat der Meister Superverkehrsminister jetzt vorgeschlagen? Man könnte doch Leute, die einen Autoführerschein haben, auch Motorrad fahren lassen, damit dann weniger Autos in der Stadt sind. Das ist eine hervorragende Idee zur Bevölkerungsreduktion, aber keine hervorragende Idee für einen Verkehrsminister. Also wenn man möchte, dass sich viele Leute totfahren, kann man das einfach mal so freigeben, aber das ist auch alles, was du damit erreichst.
Genau. Roller tut es sich total schwer freizugeben, aber Motorräder? Nö, nee, Motorrad. Mit 250 Sachen irgendwie durch den Taunus.
Ich glaube, er wollte nur kleinere freigeben, 125 Kubik oder so, hatte ich jetzt gehört, aber unabhängig davon. Also ich habe einen Motorradführerschein, ich bin viel Motorrad gefahren früher. Ich weiß, was das für eine Lernkurve hatte, bis ich das konnte und wie lange es dann noch gedauert hat, bis ich das Gefühl habe, dass ich es gut konnte. Und ich weiß definitiv, dass die Fehler, die ich in der Fahrschule auf dem Parkplatz unter der Aufsicht meines Fahrlehrers mal machen musste, weil er mich absichtlich hat da reinlaufen lassen, damit ich gewisse Dinge lerne, das möchte ich nicht, dass das Leute
neben dir an
der fortgeschrittenem, ja, in fortgeschrittenem Alter, wenn sie schon nicht mehr so die Reflexe haben, wie ich die vielleicht hatte, als ich mal irgendwie 17, 18 war, als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, dass die dann genau im fließenden Verkehr vor mir auf der Straße oder vor irgendwem anders oder neben einem LKW oder so dann diese Fehler machen und das mal ausprobieren, ist halt einfach eine vollkommen verblödete Idee. Aber gut. So. Solche Vorschläge muss man sich dann auch anhören.
Ja, gut. Wir sind Demokratie, Quatsch mal. Ach ja.
Ja, also du solltest mal E-Scooter fahren, wenn du das mal irgendwo das Anmelden bei dieser App kostet ja nichts.
Ich hab hier auch schon mal mir das angeguckt.
Man muss da, glaube ich, nur irgendwie Username, Passwort, E-Mail-Adresse und eine Kreditkarte da reinklicken. Dann bist du sozusagen all set und wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist und so ein Ding stehen siehst, dann kramst du die App wieder raus und dann düst du mal eine Runde rum.
Ja.
Dadurch, dass es keine monatliche Grundgebühr hat, ist es ja ganz charmant.
Ja, klingt sehr. Was kostet es? Ich klicke jetzt hier auf diese Webseite schon rum, aber sie verraten einen nicht so ganz.
Es ist ein bisschen, ja, 15 Cent die Minute, aber noch 1 Euro obendrauf pro Freischaltung. Also
okay.
Für so ganz, ganz kurze Strecken macht es das so ein bisschen eklig teuer. Wenn du so ein paar Meter mehr fährst, dann relativiert sich dieser 1 Euro wieder. Mhm. Das kannst du sagen, 10 Minuten fahren, 2,50, 20 Minuten fahren, 4 Euro. Ich das dann.
Ja, und 20 Minuten, da kommst du ja doch schon.
Ja, 20 Minuten mit 20 km/h, da kommst du schon ein bisschen. Ja, das geht.
Ja. Ach ja, manchmal denke ich mir, wäre schon cool, wenn man wieder einen Job in Frankfurt hätte, wo man in der Mittagspause so Scherze ausprobieren kann.
Naja. Tja, jetzt hast du aber einen guten Job woanders, ist ja auch okay.
Ja, genau. Also ich will mich überhaupt nicht über meinen Job beschweren. Aber weißt du, so dieses, nach dem Studium oder keine Ahnung, gut, wir haben auch auf viele Vorlesungen verzichtet und hatten deswegen sehr viel Zeit in der Stadt, aber auch sonst, wenn man eben nach der Arbeit, ich habe ja auch eine Zeit lang noch in Frankfurt gearbeitet, wenn man dann um 17 Uhr fertig ist und in der Stadt ist und eben nur selbst wenn man im Auto da ist, keine Ahnung, nochmal 2 Kilometer fahren muss, um dann wirklich im Stadtzentrum zu sein. Ich habe ein bisschen im Norden gearbeitet. Das ist halt schon was anderes, als wenn man irgendwie dann noch nochmal eine Viertelstunde Umweg fahren muss und dann noch ein Parkhaus und so weiter. Das ist halt schon, ja, hat schon seinen Charme. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man nicht jeden Tag in die Stadt rein muss, auch nicht so verkehrt.
Ja, das stimmt schon. Also bei mir ist jetzt hier demnächst die U-Bahn-Linie durch einen Schienenersatzverkehr ersetzt. Für 6 Wochen. Ich freue mich.
Sehr hübsch.
Ja, total geil. Das wird die Hölle, vor allen Dingen bei der Hitze.
Ah, da kriegt man noch mehr von seinen Mitbewohnern mit.
Ein Schienenersatzverkehr-Bus und ich muss da mit dem Kinderwagen rein. Und dieser Bus fährt dann durch eine Straße, die ohnehin schon jeden Morgen dem Verkehrskollaps anheimfällt. Und jetzt muss der Schienenersatzverkehr, was er, der kann ja nun nicht anders, der muss ja durch den gleichen Verkehr durch und hat ja auch keinen Vorrang. Ich will da gar nicht dran denken. Ich brauche mehr Elektroroller. Ich muss das irgendwie anders lösen.
Ich frage mich zwar, wie du da den Kinderwagen dran kriegen willst, aber okay.
Ja, das ist noch ungeklärt. Mal gucken. Man kann mit so kleinen Kindern auch nicht Motorroller fahren, das geht auch nicht. Also ja, darf man ja da, die, für die kriegt man keinen passenden Helm und darf die da auch nicht so mitnehmen, die können sich auch nicht festhalten, das ist alles irgendwie, das geht nicht.
Wenn diese Fahrradsitze da eben für so einen Elektroroller funktionieren würden, das wäre cool.
Ja, vielleicht gibt es sowas, weiß ich nicht, aber habe ich noch nicht gesehen. Naja.
Nun gut. Ich glaube, wir sind fertig mit unseren Themen.
Ich glaube auch. Die Hörer können ja mal berichten. In anderen Städten gibt es ja andere Anbieter. Kann man da irgendwie Abkürzungen fahren oder geht das in Berlin bei den anderen Konkurrenzprodukten auch nicht? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und wie dichte ich meine Fenster für die Klimaanlage richtig ab und was macht Stefan mit seinem mit seinen Rouladen am besten? Und fandet ihr, genau, Sommer, wie kann man aus Rouladen ein Sommergericht machen? Wahrscheinlich muss man nur Weißwein draufschütten, das hatten wir vorhin. Das scheint immer zu funktionieren.
Ich habe gerade genug Weißwein in mich geschüttet, ich fühle mich auch ganz sommerlich.
Sehr gut.
Der Ventilator aus ist, läuft auch alles.
Sehr gut, sehr gut. Ansonsten Spider-Man Homecoming haben wir besprochen, sneakpot.de, das war die Folge 585, da müsst ihr die Kommentare abkippen. Und nächste Woche wieder einschalten, wenn ich mich mit Christoph vielleicht, hoffentlich kommt das nächste Woche, über die zweite Staffel von Star Trek Discovery unterhalten werde. Bis dahin.
Tschüss.
Schöne Woche.